Das Manager-Magazin hat ihr den Namen Miss LinkedIn gegeben.
Hasse Balance. Ich bin nicht Balance. Ich bin extrem. In jeglicher Hinsicht. Und für mich gibt es nur schwarz oder weiß.
Sie ist Unternehmerin, gefragte Keynote-Speakerin und hat einen der größten LinkedIn-Accounts im deutschsprachigen Raum.
Es hat oft genug nicht gereicht. Und das sind halt dann die Rückschläge, irgendwie, mit denen man umgeht. Aber ich glaube, auch mit jedem Rückschlag lernt man sich dann auch selbst einzuschätzen. Ich kaufe mir keine teuren Handtaschen. Ich habe auch kein Auto. Ja, aber das ist eine Sache, wo ich sage, da investiere ich. Ey, da gucken 15.000 Menschen zu. Das macht doch keinen Spaß. Also mal ehrlich. Also so danach bin ich auch nicht fröhlich, sondern erleichtert, dass ich es gut gemacht habe. Die ersten 2 Jahre war ich irgendwie nicht so richtig stolz auf dieses Business, was ich da hatte. Ich wollte irgendwas Skalierbares machen. Irgendwo, wo Leute sagen so, wow. Das ist so schlau.
Sie ist die ehemalige Miss Universe Germany.
Woher hast du dieses Vertrauen in dich selbst, um das sicher viele Menschen, gerade auch Frauen, wo das Imposter-Syndrom ja auch noch mehr diskutiert wird, worum die dich beneiden würden?
Das ist eine schwierige Frage. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Aber ich erzähl's jetzt.
Raus, wenn's nicht will.
Wir schneiden es im Notfall raus. Also ich erzähl's jetzt einfach mal. Ich habe für mich herausgefunden, dass...
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Celine, ich habe das Gefühl, dass Menschen dich auf der Bühne als Unternehmerin etc. von LinkedIn, von vielen anderen Medien, aus dem Fernsehen, aus den Printmedien sehr, sehr gut kennen. Was ich heute mit dir gemeinsam machen möchte, auch den Menschen Celine ein bisschen besser kennenzulernen, deshalb vielen Dank, dass du hier bist. Große Ehre. Und meine erste Frage an dich ist, was ist das früheste Ereignis, das die Zuhörer über dich kennen sollten, um den Menschen zu verstehen, der du heute bist?
Chris, hey, das ist eine herausfordernde erste Frage. Lass mich kurz überlegen. Also mir fallen als allererstes ganz viele Urlaube mit meiner Familie ein. Also ich habe 2 kleinere Brüder, ich bin die große Schwester und wir haben immer ganz viel zusammen gespielt und natürlich auch ganz viel geärgert gegenseitig. Und mir fallen da vor allen Dingen am Strand unsere, ja, ich sag mal, Strandspiele ein. Also bedeutet Weitspringen, Wettrennen, also jegliche Form von Wettkampf. Wer kann mehr Muscheln sammeln, wer kann die schöneren Muscheln sammeln und all das. Initiiert von uns selbst. Also das war, ja, um Gottes Willen, nie was, was meine Eltern unterstützt oder angetrieben hätten, sondern irgendwie haben wir immer, es ging irgendwie immer darum, da irgendwie sich zu messen gegenseitig mit meinen beiden Brüdern. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch deshalb eine schöne Situation, weil das tatsächlich was ist, was bis heute geblieben ist. Also ich mag Kräfte messen, ich mag Wettkampf. Auf der anderen Seite, warum mit meiner Familie? Weil ich mit den Leuten, mit denen ich mich messe und gegen die ich auch gerne mal verliere, total eng verbunden bin auch. Also ich bin bis heute mit meiner ganzen Familie, mit meinen Brüdern total eng und total emotional und wir erzählen uns alles und das ist ein ganz enger Verbund irgendwie in unserer Familie und ich glaube auch, dass mich das ausmacht, sowohl mit meinen Freunden, mit meiner Familie, aber auch ja mit meinem Team. Da ist eine Verbundenheit, auch wenn man sich im professionellen Kontext aneinander reibt oder miteinander misst.
Ja, spannend. Du hast gerade deine Eltern erwähnt und so wie ich dich kennengelernt habe und auch in der Recherche sehen durfte, hast du ein sehr spezielles Mindset und das meine ich positiv, da werden wir heute noch drauf eingehen. Und ich beschäftige mich viel mit Psychologie und habe mittlerweile verstanden, dass ein Teil des Mindsets ja auch schon in der Jugend, in der Kindheit geprägt wird. Was sind so die Werte und Überzeugungen, die dein Elternhaus dir mit auf den Lebensweg gegeben hat?
Das sind, glaube ich, ganz verschiedene Sachen. Ich glaube, allen voran von meinen beiden Eltern so dieses Nichts ist unmöglich Mindset. Das in jedem Fall. Und ich erinnere mich daran, dass wir oft darüber gesprochen haben, irgendwie, was man später werden kann. Und meine Mama hat immer gesagt, ja, du könntest Meeresbiologin werden, du könntest Schauspielerin werden, so alles, was du willst. So, du willst Schauspielerin werden, okay, dann gucken wir mal, ob es eine Theater-AG gibt, eine Musical-AG. Also es war immer so sehr offen und immer irgendwie alle Türen zu sehen im Leben und auch alle für möglich zu halten, also da durchzugehen. Das haben die mir, glaube ich, beide sehr stark mitgegeben und das glaube ich bis heute. Also ich habe so ein Nichts ist unmöglich Mindset mitbekommen.
Wofür dich, glaube ich, viele beneiden, weil nicht jeder wurde mit so einem Rückenwind gesegnet und das werden wir später auch noch genauer unter die Lupe nehmen. Was es jetzt geworden ist für den Moment ist, du bist Unternehmerin geworden auf einem, wie ich finde, sehr, sehr spannenden Weg und wir werden über die Höhen und Tiefen deines Weges sprechen, aber wenn du jetzt mal auf deine Unternehmerkarriere zurückguckst, was ist für dich der im positiven Sinne bisher emotionalste, schönste Moment gewesen?
Ich glaube, dadurch, dass wir eine Remote Company sind, sind es für mich als Unternehmerin vor allen Dingen die Momente, wo wir als Team zusammenkommen. Weil ansonsten sehe ich ja nicht, was ich geschaffen habe. Ne? Also ich sitze jeden Tag in meinem Homeoffice und das ist relativ langweilig gleichbleibend. Ich sehe nicht irgendwie die coole Siebträger-Kaffeemaschine, die wir uns neu angeschafft haben, weil das alles nicht gibt, eben weil wir ein Remote-Unternehmen sind. Und die einzigen Momente, wo mir das dann so wirklich bewusst wird und auch manchmal echt unter die Haut geht, ist dann, wenn wir an so einer langen Tafel sitzen. Also ich erinnere mich gerade an unser Haus auf Mallorca, wo es allein schon schwierig wurde, überhaupt noch ein Haus zu finden, dass wir alle untergebracht werden konnten, weil so irgendwann ab 16, 20 Personen wird das dann eng. Also dann muss man fast zwei Häuser mieten. Da sind wir jetzt an dieser Grenze und da zu sehen, wie alle da zusammenkommen, dann beim Grillen, wie die alle an dieser Tafel sitzen. Und da gibt es echt so Momente, wie ich so wie aus meiner Person rausgehe und da am Tisch sitze und aber wirklich nur diesen Tisch sehe. Und auch, ich spreche dann auch mit keinem, sondern ich lehne mich nur so zurück und lasse es auf mich wirken, weil das sind die Momente, wo mir klar wird, hey, hier sitzen 20 Leute am Tisch, eigentlich könnten es 25 sein, weil 5 zu Hause geblieben sind, die alle bei mir arbeiten, die ich sozusagen und auch die Familien, die da dranhängen, ernähre mit dem, was wir tun. Und das sind diese Momente, wo mir das bewusst wird. Und das ist für mich auch emotional und manchmal, und das kriegt dann keiner mit, aber muss ich echt schlucken und drückt die ein oder andere Träne weg, weil das sehr emotional für mich ist.
Stimmt, es wird ja viel über New Work, über Remote gesprochen. Ja. Und da werden wir auch später nochmal gehen, wie deine Perspektive drauf ist. Aber dann kriegen solche Zusammenkünfte natürlich nochmal eine ganz andere Wichtigkeit, als wenn man sich jeden Tag über den Weg läuft. So, ich verfolge deinen Weg ja, wir kennen uns glaube ich seit 5, 6 Jahren jetzt und du bist jetzt die Gründerin der People Branding Company. Ihr helft DAX-Konzernen, Firmen wie Hugo Boss, was natürlich auch sehr medienwirksam ist, dabei das Thema Personal Branding und Corporate Influencing professionell zu managen. Mhm. Es klingt für mich erstmal wie ein Agentur-Beratungsgeschäft. Und trotzdem lese ich in Artikeln über dich, dass ihr euch auch als SaaS-Company seht, also Software as a Service. Und für Menschen, die nicht so nah dran sind, was ich mich gefragt habe, welche Wertschöpfungsschritte oder welche Aktivitäten in eurem Geschäft kann man über eine Software perspektivisch abbilden? Mhm. Weil das ja für Unternehmer der heilige Gral ist. Skalierung ist möglich, etc. Also nimm uns mal auf diese Reise mit, was du da vorhast.
Ja, total. Und da hole ich jetzt tatsächlich mal ein bisschen weiter aus. Gerne. Weil wie sind wir überhaupt dahin gekommen? Das ist tatsächlich, bevor ich gegründet habe, ich wollte eigentlich nie eine Beratung gründen. Eben weil es nur über Mitarbeiter skalierbar ist. Und ich habe auch immer, also ich sage ganz ehrlich, die ersten 2 Jahre war ich irgendwie nicht so richtig stolz auf dieses Business, was ich da hatte, sondern ich war immer so, ich habe eine Beratung oder eine Agentur gegründet, aber wollte da irgendwie nicht weiter drauf einsteigen, weil ich irgendwie dieses Geschäftsmodell selbst nicht für besonders sinnvoll oder smart zumindest gehalten habe. Und mir war das immer so ein bisschen unangenehm, dann in so Gründerrunden, wo dann irgendwie die Leute, weiß ich, ein Personio oder ein Celonis oder so gegründet haben, was halt eben als Software auch ohne Mitarbeiter weiter skalieren kann. Da habe ich mich immer so fast ein bisschen geschämt, dass ich nur eine Beratung gegründet hatte. Das kam echt erst so in dem dritten Jahr, und jetzt sind wir so 3,5 Jahre alt, also eigentlich erst letztes Jahr, dass ich angefangen habe, mein eigenes Geschäftsmodell richtig cool zu finden und das auch irgendwie anzunehmen. Weil ich, bevor ich diese Beratung gegründet habe, war ich die ersten 2 Jahre in meiner Selbstständigkeit auf der Suche nach einem Tech-Team. Also ich bin nach der Uni, habe ich mich selbstständig gemacht und habe einfach so ganz viele...
Tech-Team, T-E-C-H.
Genau,
nicht TAG, also
nee, genau.
Tech-Team.
Genau, Tech, also okay. Techies, irgendwelche Nerds, Ingenieure, Software-Ingenieure, Entwickler. Nach solchen war ich auf der Suche, als ich eben als Business-Lead oder als der mit der Market-Brille, ne, Marketing etc., Kommunikation zu verantworten, habe ich in den ersten 2 Jahren ganz viele Projekte gemacht, irgendwie alles Mögliche, Moderation, Speaking-Auftritte, irgendwas, also ich war so ein ganzes Bauchladen-Business in meinen ersten 2 Jahren Selbstständigkeit, weil ich eben überlegt habe, mich in einem anderen Team anzuschließen. Weil ich unbedingt ein SaaS-Unternehmen oder irgendwas mit Software machen wollte. Ich wollte irgendwas Skalierbares machen, irgendwo, wo Leute sagen so, wow, das ist so schlau, das ist so skalierbar. Und das war für mich immer wow, dieses große Ziel, einfach wow, wenn Leute das geschafft haben, sowas zu finden. Und das war bei mir eben nicht der Fall und das hat mich total gestört. Und dann habe ich eben, dann wurde diese Nachfrage immer größer. Hey Celine, kannst du mir auch helfen auf LinkedIn? Und dann, ja, dann habe ich das halt so gemacht, ne? Also so, ja komm, wenn das jetzt irgendwie alle von mir wollen, dann gründe ich jetzt dieses Unternehmen. Das, da ist die Nachfrage, dann mache ich das jetzt halt erstmal, was Besseres ist mir nicht über den Weg gelaufen. Also habe ich das angefangen, aber ohne so richtig einen Stolz dafür zu haben. Und ich sag dir ganz ehrlich, Chris, jetzt, wo wir in einer Rezession stecken, wo die ganzen Startups irgendwie eine Problem haben, die nächste Finanzierung zu kriegen, wo man auch mal die Negativseite sieht von diesem, ah, oh, cool, ich habe in meiner Series A 10 Millionen Euro eingesammelt. Ja, du brauchst jetzt eine Series B und kriegst die nicht. Und ziemlich beschissen. Also ich will mir jetzt, um Gottes Willen, das ist keine Schadenfreude, aber ich sehe zum ersten Mal die positiven Seiten an einem gebootstrappten Unternehmen. Ja. Hey, ich habe keine Investoren, ich brauche keine Series A, B, C oder sonst irgendwas, sondern wir funktionieren, so wie wir funktionieren, mit dem eigenen Cash, was wir auf der Bank haben, können wir durchstrecken, überbrücken, wir können uns aus dem Cashflow finanzieren. Und das finde ich so cool. Mhm. Und jetzt wirklich im dritten Jahr bin ich zum ersten Mal so, mein Gott, unser Business ist so cool, ich bin so stolz darauf, dass wir so schnell gewachsen sind und dass wir so ein irgendwie cooles und belastbares Geschäftsmodell haben. Was profitabel ist. Wir sind seit Tag 1 profitabel. So, das können die wenigsten nicht mal, ich weiß nicht, Spotify, sind die mittlerweile profitabel? Ich weiß es gar nicht. Waren sie lange genug nicht jedenfalls. Und um jetzt den Bogen zurückzuspannen zu dieser Frage, wir haben mittlerweile eine Software, weil natürlich, ich konnte so diese Idee, doch irgendwas Skalierbares dazuzunehmen, als ein Produkt nie so richtig gehen lassen, diesen Gedanken und diese Idee. Und deswegen haben wir einfach letztendlich bei unseren Kunden und Partnern beobachtet, was sind denn die Probleme, mit denen die strugglen. Und zu deiner Frage, was kann man denn automatisieren? In meinen Augen fast alles, also eine ganze Menge. Ich glaube, man wird unfassbar viel noch machen können, aber wir haben jetzt erstmal mit einer Sache angefangen und das ist, den Corporate Influencern eben eine Oberfläche zu geben, also den Markenbotschaftern im Unternehmen, die am Ende LinkedIn-Beiträge herstellen sollen, denen ein Tool zu geben, mit dem sie das einfacher tun können. Also natürlich ist da auch Generative AI mit inkludiert, das hilft ihnen, die Beiträge einfacher zu schreiben etc. pp., aber eben mit allen Needs für LinkedIn. ChatGPT könnte das auch, aber hat halt nicht genau die Funktion im ersten Moment, ne, die du brauchst. Du musst sehr viel und gut prompten, um an das gleiche Ergebnis zu kommen. Und da haben wir halt jetzt eine Infrastruktur geschaffen, mit der man das einfacher kann. Und das andere ist, dass dieses Tool auch eine Oberfläche für Organisatoren hat. Also für die zu wissen, welche Markenbotschafter habe ich denn in meinem Unternehmen und das überhaupt mal zu visualisieren. Wie sieht das Status quo aus? Es gibt in den meisten Unternehmen einen Teams-Chat. Ja, da sind alle drin, alle Markenbotschafter. Das sind zwischen 15 und 300 Leute. Und dann stellt man da irgendwie rein, so hier rüber könntet ihr posten. So, das ist dann aber irgendwie ein Post zum Thema Nachhaltigkeit. Und da sind aber 20 Influencer drin, die wollen überhaupt nicht zu Nachhaltigkeit posten, sondern zu Diversity. Das heißt, die werden alle zugespammt mit dem gleichen Content. Man hat überhaupt keinen Überblick, wer steht für was, wen könnte ich mit welchen Themen zielgerecht versorgen. Und das löst sozusagen die Software. Also die gibt den Head of Marketing ist eine Übersicht. Hier sind deine 15 Corporate Influencer. Man sieht bei jedem, zu welchen Themen er sich positioniert und kann denen gezielt Content-Vorschläge anliefern, damit sie eben darüber dann auf LinkedIn posten. So, das ist die Idee. Das war jetzt ein ganz langer Ausflug. Ich hoffe, du bist noch am Start.
Ich bin am Start und genau das, so eine Antwort wollte ich auch hören. Also mega spannend. Du bist jetzt CEO, Gründerin und machst das Ganze ja Learning on the Jobs. Hat dir niemand beigebracht, wie man Unternehmerin ist. Was würdest du...
Entsprechend viele Fehler sind mir übrigens auch passiert.
Genau, die können wir auch gerne noch sprechen, die du teilen möchtest. Aber was ist Stand jetzt so die größte Herausforderung, die du für dich gerade lösen musst als Gründerin?
In den ersten Jahren war es die Herausforderung, das Unternehmen in einer gewissen Art und Weise von mir wegzuentwickeln. Ich werde natürlich für immer an Bord bleiben und auch Gesicht der Marke, eins der Gesichter, aber eben, ich will nicht das Einzige sein. Also Celine ist nicht The People Branding Company, sondern das ist ein Unternehmen, was ohne mich funktionieren soll. Und das haben mir am Anfang alle gesagt, dass das niemals funktionieren wird. Das war für mich natürlich gleich ein doppelter Ansporn, das doch zu tun. Und entsprechend war das in den ersten 2 Jahren das Hauptziel. Also Leute zu holen, die natürlich saugut sind, weil ansonsten nimmt man es nicht an. Und selbst wenn du die hast, musst du die trotzdem ja richtig positionieren auch bei den Kunden, damit denen das abgenommen wird. Und ich glaube, das haben wir sehr gut geschafft. Also da kann ich einen Haken drin machen. Wir werden gar nicht mehr gefragt, ob ich einen Workshop geben kann. Also ich bin da raus. Es ist völlig klar, wir sind so ein großes Unternehmen mittlerweile, auch wenn wir insgesamt noch klein sind, dass keiner auf die Idee kommt, dass ich irgendwie ein Posting für einen CEO schreibe. Sondern es ist klar, dafür gibt es ein Team. Mhm. Die sind von mir enabled und geschult. Und ja, am Ende setze ich da meinen Stempel drauf. Aber die machen das. Und da fragt auch keiner nach. Also würde ich sagen, check. Und jetzt gerade die Herausforderung ist tatsächlich, so die nächste Wachstumsstufe zu erreichen. Weil wir sind bis hierher, bis zu dieser Größe, rein über einen Inbound-Sales-Funnel gewachsen. Das heißt, wir sitzen eigentlich zu Hause und warten, bis Anfragen über die Website reinkommen, was eine sehr komfortable Situation war bis hierher. Wir merken jetzt aber, also das könnten wir mit Sicherheit ewig so weiterspielen, dann würden wir auch ewig 20, 25 Leute bleiben. So, ich habe da ein bisschen andere Wachstumsambitionen. Ich möchte gerne das hochskalieren auf, I don't know, 50 oder 100 Leute. Und das bedeutet, wir müssen im Vertrieb neue Wege gehen. Genau, also wir müssen Leute irgendwie auf unsere Dienstleistungen und über das, was wir machen, informieren und aufmerksam machen. Und das ist jetzt die Herausforderung. So, wie geht das? Und dazu spreche ich natürlich dann mit anderen Agenturgründern und mache mich da irgendwie schlau. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man das nochmal ganz anders machen kann. Also ich habe schon ein paar Ideen, das habe ich noch nirgendwo gehört. Und auch da wieder, da sagen mir einige Agenturgründer, einige andere, die wesentlich erfolgreich sind, ey Celine, das wird niemals klappen. Aber ich glaube doch, also da ist dann auch wieder irgendwie so eine Kombination, glaube ich, das Richtige. Aus bewerten, was ich von anderen lernen kann und auf der anderen Seite irgendwie auch einen eigenen Weg zu finden.
Und als Gründer hat man ja so viele Themen auf dem Tisch. Was ist, jetzt hast du gerade Sales angesprochen, Business Development, was sind so die Themen oder das eine Thema, was du am allerliebsten magst? Wenn du sagst, ich dürfte mich auf eine Sache fokussieren, was ist dein Thema?
Darf ich zwei?
Ja, bitte.
Darf ich zwei nennen? Dann nehme ich zwei. Dann würde ich tatsächlich wieder LinkedIn-Postings schreiben. Also das ist, womit ich angefangen habe, weil mir das so Spaß macht. Ich liebe, Content zu kreieren. Sei es mir Videos auszudenken, Formate auszudenken, Postings zu schreiben, wirklich. Also ich schreibe auch wahnsinnig gerne. Und dann würde ich wahrscheinlich den einen oder anderen Kunden selbst betreuen und die Postings schreiben. Das ist das eine. Und tatsächlich Sales. Also ich bin ein Sales-Kind und mache das total gerne. Also auf Leute zugehen und denen zu erzählen, was wir machen und das zu pitchen und auch vielleicht mal da gibt es ja auch viele Vorbehalte und Vorurteile auch, die ich dann irgendwie aufbrechen kann und das ist, finde ich, immer wieder eine coole Challenge. Das mache ich extrem gerne, muss ich sagen.
Und auch gut, muss man sagen, deine Posts haben sehr, sehr hohes Engagement und du hast ja auch eine riesen Community und ich selber kann sagen, wie schwer es ist, Menschen davon zu überzeugen. Von daher machst du einen guten Job an der Stelle, wenn ich das so sagen darf.
Danke und vielleicht, um da noch zu ergänzen, ich glaube, dass ich das auch nur kann, weil ich unser Produkt wirklich gut finde. Also ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, ein Produkt zu verticken oder zu versellen, wo ich nicht hinterstehe. Und ich glaube, das ist am Ende schon die Basis. Ne? Also ich finde mein Team grandios, ich finde das, was wir machen, geil. Ich sehe, dass das einen Sinn hat. Und dann kann ich auch rausgehen, wirklich wie so eine Sales-Frauen da durchs Dorf getrieben werden und alle damit verrückt machen, weil ich einfach so daran glaube, was wir machen.
Ich finde es immer spannend, wenn man Menschen, die Erfolg haben, wir werden später noch über Definitionen von Erfolg sprechen, aber ich sage jetzt mal, du bist in dem erfolgreich, was du machst und wenn man so die Pfadabhängigkeiten analysiert, dann ist ja oft so, dass es so Knotenpunkte gab, wenn man andersrum gegangen wäre, dann wäre es ganz woanders hingegangen. Was ist aus deiner Sicht so die entscheidende Gabelung, wo du eine gute Entscheidung getroffen hast, was, wenn es anders gekommen wäre, vielleicht weniger Glück gehabt, weniger Zufall, weniger, was ganz anders gekommen wäre?
Ich glaube, eine wichtige Entscheidung war, bei Ernst & Young rauszugehen. Das war ja dann der Sprung eben in die Selbstständigkeit. Also ich hatte da 2,5 Jahre als Werkstudentin gearbeitet, aber eine Werkstudentin der anderen Sorte. Also ich habe eigentlich nicht studiert, sondern nur da gearbeitet. Offiziell 20 Stunden, ich glaube, es waren 60 in der Woche, ich weiß es nicht. Aber ich habe es so gerne gemacht. Also ich habe diesen Beraterjob geliebt, die Themen, die wir gemacht haben. Ich fand das einfach extrem inspirierend und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich hatte deswegen natürlich da auch ein Übernahmeangebot. Also ich hätte auch bei Ernst & Young in Vollzeit nach meinem Studium starten können. Und das war eine sehr schwierige Entscheidung. Damals,
darf ich da kurz einhaken? Ja, weil ich kann mich an einen Post erinnern, den du gemacht hast, wo du es ziemlich offen geteilt hast, wo du sagst, ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich machen soll. Soll ich Beratung weitermachen oder soll ich eine Agentur gründen? Soll ich voll auf Speaking setzen? Also hast du ja teilweise deine Community auch in Umfragen.
Ja.
Was wollt ihr von mir am liebsten etc.? Also ich habe schon von außen gesehen, dass da was in dir arbeitet.
Ja, ja, und das war auch tatsächlich, also natürlich, das war auch tatsächlich so. Und natürlich dann irgendwie auch auf sich selbst zu hören, weil das war tatsächlich ein Punkt, obwohl meine Eltern total die... diejenigen eben immer waren, die gesagt haben, alles ist möglich. In dem Moment, wo ich dann gesagt habe, ja, meine zwei Optionen sind, bei Ernst & Young in Vollzeit einsteigen oder mich selbstständig machen, waren meine Eltern so, oh, Celine, du hast da so eine tolle Chance und allgemein, ja, du mit dem, wie du drauf bist, mit deinem Speed, gerade jetzt in einer Zeit, wo alle nach Frauen schreien, so, du wirst es so einfach haben, da aufzusteigen, so, klingt nach so einer tollen Möglichkeit und auch natürlich vor dem Hintergrund, dass sie wussten, dass ich es einfach auch gerne gemacht habe, ne? Also die haben natürlich auch gesagt, so, ey, du findest das so geil, du bist seit 2,5 Jahren da und jetzt hast du da die Möglichkeit, voll durchzustarten. Das ist doch eine coole Option.
Warum hast du es nicht gemacht?
Ich sag dir warum, weil zu dem Zeitpunkt, ich kam ja aus dem Studium. Das heißt, meine Lebenshaltungskosten waren bei 800 € im Monat. Also ich hatte irgend so ein ranziges WG-Zimmer, hat da nie besonders viel Wert drauf gelegt. Was brauchte ich sonst? Irgendwie ein bisschen Essen, aber ich war nie anspruchsvoll. Ich habe mir nie viele Klamotten gekauft, bis heute nicht. Und das heißt, ich musste ja nur 800 € im Monat verdienen, um irgendwie klarzukommen. Und ich meine, du hast 30 Tage Zeit, um 800 € zu bekommen. Die werde ich schon irgendwie ja kriegen, habe ich gedacht. Also im Notfall gehe ich halt nochmal 3 Tage kellnern. Irgendwoher werde ich diese 800 € schon zaubern. Und wenn ich dann alles, was drüber ist, kann also nur geiler sein, als ich jetzt gerade lebe. Und deswegen war für mich eigentlich dieser Punkt, und das haben dann auch meine Eltern so gesagt, so, ja, komm, wenn das so in dir brennt, dann mach's doch jetzt, weil was soll jetzt passieren? Im Worst Case, und das habe ich mich dann schon nochmal vergewissert, ich bin dann zu den Leuten bei EY und habe gefragt, ey, wenn das jetzt alles schief geht, kann ich in einem Jahr doch nochmal wiederkommen? Mhm. Und alle haben gesagt, ja klar. Und dann war das dann irgendwie klar. Also das hat mir dann so eine Sicherheit gegeben. Zurück kann ich immer. Ich habe nur ein Jahr Zeit im Zweifel verloren, aber ich habe es probiert. Und damit war das geritzt. Also da habe ich dann nicht weiter drüber nachgedacht. Ja.
Ist auch spannend, was du sagst, weil ich glaube, das Risiko, in die Eigenständigkeit oder Selbstständigkeit zu gehen, ist oft deutlich geringer, als man es auf den ersten Blick vermutet. Denn so wie der Arbeitsmarkt heute ist, wie du sagst, wenn man smart genug ist, sich auch nochmal ein Rückfahrticket irgendwie zumindest mündlich abzuholen, dann verliert man Zeit. Und du bist immer noch jung, damals Mitte 20. Was ist ein Jahr oder zwei oder drei im Lebenskontext?
Ja.
Also da bist du, glaube ich, ein gutes Beispiel, wenn man sich traut, Dinge zu tun, dass das Leben auch verrückte Wege gehen kann.
Und weißt du, einfacher wird es halt nicht mehr, weil wenn irgendwann Verbindlichkeiten dazukommen, irgendwie ein Haus, was abbezahlt wird, Kinder, dann verstehe ich das schon, dass der Schritt schwieriger ist und ich habe größten Respekt vor allen, die es dann trotzdem noch machen. Wirklich, weil ja, so konnte man ja nichts verlieren.
Stimmt. Wenn du jetzt nochmal aufs Unternehmertum zurückschaust, welchen Glaubenssatz hattest du über das Unternehmertum, der sich im Nachhinein als falsch rausgestellt hat?
Ja, ich glaube, der Allerschlimmste war, dass ich ganz viel an strategischen Themen arbeite und irgendwie die Zukunft von LinkedIn, wie sieht die aus? Und ich mache mir Gedanken darüber und kann das irgendwie mit Formen gestalten. So, hands down, was mache ich wirklich? Ich kümmere mich den ganzen Tag um irgendwelche People-Themen. Also nur, der hat dieses WG-Chen, der nächste hat das und dann geht jemand und dann kommt jemand und dann muss irgendwie ein Vertrag geändert werden und ey, die Feedback-Gespräche, all das, das ist eigentlich CEO und Gründer sein. Solange du noch nicht eine Größe hast, wo du all das irgendwie abgeben kannst. Und diesen Prozess, den startet ja jetzt eben gerade, aber das war für mich ehrlich gesagt so, ich muss auch echt sagen, frustrierend, weil ich, wie gesagt, bin ja für die Sache angetreten. Ich habe gerade gesagt, was würde ich am liebsten machen? Ich würde am liebsten LinkedIn-Posting in meiner eigenen Firma schreiben. Und das ist auch der Satz, mit dem ich unsere neuen Personal-Branding-Strategen immer begrüße. Immer so, hey, ich bin die CEO, aber ich hätte am liebsten deinen Job. das ist tatsächlich so. Also dieses People-Management, Führung allgemein, ist nicht so mein Ding. Also ich möchte gar keine Führungskraft sein. Ich bin das jetzt und ich glaube, ich mache einen okayen Job, mit Sicherheit nicht alles richtig, aber gebe immer mein Bestes, dass sich alle wohlfühlen. Aber das ist nicht meine Leidenschaft. Also Kunden am Kunden arbeiten, Sales machen, Posting schreiben, das ist meine Leidenschaft.
Ja. Verstehe ich. Und ist ja oft so, wenn ein Geschäft aus einer Expertentätigkeit entsteht, dass dann das Unternehmen aufbauen als lästiges Übel empfunden wird und die Menschen möglichst schnell da raus wollen, um wieder zu ihrer wahren Leidenschaft, zum Künstlerischen, zur Kreation zurückzukommen. Du hast gerade Führung angesprochen. Wie würden denn deine Mitarbeiterinnen dich als Führungskraft beschreiben?
Da will ich jetzt am liebsten mal jemand fragen. Ich denke, wie würden die mich beschreiben? Ich glaube, schon sehr, sehr locker und freundschaftlich. Ich meine, ich gehe auch mit denen dann feiern und so, wenn wir auf Vacation sind, und bin da ja dann auch irgendwo nicht mehr Chefin, sondern einfach Celine, also einfach wie eine Kollegin eher. Aber schon auch, also die andere Seite ist natürlich auch eine gewisse Bestimmtheit und auch manchmal Strenge, weil wir halt natürlich als Team Ziele erreichen wollen. So. Und das ist der Grund, warum wir schon am Ende alle da sind. Ja, und auch nur dann kann ich Gelder bezahlen, wenn unsere Ziele erreicht werden. So. Und ich glaube, diesen Kreislauf haben alle verstanden und wissen, dass sie mit mir lachen können, aber dass es auch andere Momente gibt, wo ich dann mal einen anderen Ton anschlage und sage so, ey Leute, jetzt Fokus hier, jetzt müssen wir uns konzentrieren, oder auch mal sage so, hey, das kann so nicht weitergehen, was ist hier los? Also das wissen die auch. Und ich denke, jeder weiß, dass es bei mir immer um die Sache geht. Also bei mir geht es nie, wirklich nie darum, irgendwie Recht zu haben oder meinen Kopf durchzusetzen. Ich will das beste Ergebnis. Und wenn jemand eine bessere Lösung hat als ich, und das ist oft der Fall, dann nehme ich die dankbar an und sehr gerne. Einfach, weil ich ans Ziel kommen will. So, das ist die einzige Maxime, nach der ich handle und denke.
Deine unternehmerische Reise ist ja auch immer sehr eng mit der Marke Celine, die auf LinkedIn entstanden ist, mit der Medienmarke, wie du es nennst, verknüpft. Und es gibt, darüber müssen wir natürlich sprechen, aus dem Jahr 2019 einen Post, der deine Bekanntheit, glaube ich, massiv gepusht hat, weil er sehr viral gegangen ist, nicht nur auf LinkedIn, sondern auch über TV-Medien etc. Der hatte den sehr provokanten Titel Fuck Female Empowerment. Und ich fasse ihn mal in meinen Worten zusammen. Ja. Lohnt sich wirklich auch heute noch zu lesen. Ich habe ihn gestern seit langer Zeit mal wieder zu lesen und ich genieße ihn wirklich beim Lesen, muss ich sagen. Und Executive Summary wäre für mich, dass es weniger ein strukturelles Problem ist aus deiner damaligen Sicht, wenn Frauen nicht die Positionen erreichen, die sie erreichen möchten, sondern eher ein individuelles, ein persönliches, ein Mindset-Problem von handelnden Personen. Du wurdest viel darauf angesprochen und viele Menschen haben dir gesagt, du bist noch jung und wart mal ein paar Jahre ab, wenn du im Business bist, dann wirst du das anders sehen. So, wir sind jetzt 5 Jahre älter, wir alle, und wenn du jetzt nochmal auf diesen Post guckst, würdest du ihn heute nochmal so schreiben, beziehungsweise an welchen Stellen würdest du es vielleicht auch anders sehen?
Eine sehr schwierige Frage, und ich habe, glaube ich, noch keine finale Antwort darauf, und es ist tatsächlich was, worüber ich dieses Jahr zum Weltfrauentag sehr intensiv nachgedacht habe, Chris, aber noch nicht. Ich war noch nicht bereit, das in Wort zu fassen, was sich da vielleicht verändert hat, und kann es auch jetzt noch nicht so ganz greifen. Ich glaube, das reift gerade so ein bisschen in mir, und ich glaube, irgendwie im nächsten Jahr, sag ich mal, ab jetzt, werde ich da, glaube ich, tatsächlich das nochmal aufgreifen und was dazu machen, weil ich meine, grundlegend hat sich das nicht verändert. Ich bin nach wie vor der Meinung, Frauen sollten sich nicht in eine Opferrolle begeben, nicht sagen, ja, die anderen sind schuld und Männer, ne, haben sowieso Vorteile und ich kann das nie schaffen. So, das ist einfach nicht meine Attitude und entspricht irgendwie nicht meinen, ja, Werten oder wie ich Dinge angehe. Aber ich sehe schon, dass ich auch einfach in einer, und das habe ich damals auch in dem Artikel geschrieben, ne, ich bin in einer sehr privilegierten Situation. So, ich bin hier aufgewachsen. Ich habe immer Rückhalt, ne, wir haben gerade schon uns angerissen, von meiner Familie, von meinen Eltern gehabt. Ich habe mir zwar mein Geld immer verdienen müssen, aber so, ich wusste, im Notfall kann mein Papa mal irgendwie einen Hunderter dazu steuern und irgendwie, ja, mir aus der Patsche helfen. So, also ich habe diesen ganzen Rückhalt. Ich habe die Bildung, ich habe Eltern, die darauf geguckt haben, dass ich meine Hausaufgaben irgendwie gemacht habe und habe den entsprechenden Bildungsweg auch gemacht. Und das sage ich auch in dem Artikel, dass ich mich nur auf Menschen beziehe, die den gleichen Rückhalt und Background haben wie ich, weil du auf andere kannst du das nicht übertragen. Und da ist es dann einfach mit einer anderen Ausgangslage, ja, vielleicht auch tatsächlich schwieriger. Und dann hat es nicht nur mit der Person zu tun, da kann man sich vielleicht in anderen Situationen noch so abstrampeln und wird vielleicht nie dahin kommen. Und das ist mega unfair und das ist auch was, wo was gemacht werden muss. Also Vor allen Dingen in den Schulen. Also ich glaube da den Kids irgendwie, die aus ärmeren Familien kommen, wo Eltern sich nicht kümmern, wo Eltern vielleicht kein Deutsch sprechen, die keine Zeit haben, die nicht mal schaffen, den Kindern morgens ein Frühstück zu machen. So, ne? Das gibt's alles. Und ganz ehrlich, dass die eine schlechtere Ausgangsbasis haben und deswegen vielleicht bestimmte Dinge nicht erreichen, finde ich unfassbar traurig. Das macht mich unfassbar traurig und finde ich so unfair. Und auch immer bereit, also wenn irgendwer genau so eine Initiative hat und supportet, mich da zu engagieren, weil ich das so wichtig finde. Aber nochmal, das war auch schon damals so. Also das habe ich schon damals so gesehen. So, was ist jetzt neu? Nur um das nochmal kurz auch einzuordnen, dass ich auch mir bewusst bin, dass ich einfach Glück hatte im Leben. Trotzdem, was hat sich verändert? Ich glaube, eine Sache ist dazugekommen. Ich bin jetzt 31 und ich möchte tatsächlich auch eine Familie gründen. Es ist einfach unfair, Chris, dass Frauen Kinder kriegen müssen. Wir müssen dagegen irgendwas tun. Also im Sinne von irgendwie, I don't know, das kann doch nicht sein. Wir können alles lösen. So irgendwelche Avatare können Videos für mich in Zukunft einsprechen. Können wir nicht irgendwas machen, dass sie auch noch mein Kind kriegen können? Also oder dass irgendwie der Partner das Kind kriegen kann. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich so langsam so denke. Boah, ich meine am Ende, auch wenn das kurz ist oder... Ja, also ich will ja auch irgendwie vielleicht dann, wenn ich ein Kind bekomme, dafür da sein. Und der Fakt, dass ich dafür aber dann einfach wirklich eine Unterbrechung habe, allein, dass ich das Kind bekommen muss, allein, dass ich schwanger bin in der Schwangerschaft, ist man halt müde. So, das ist einfach unfair. In diesen 9 Monaten bin ich müde als du. So, dann kannst du mich outperformen. Das ist einfach scheiße. Mhm. Und da kickt mein Ehrgeiz und sagt so, nein, stopp, aber dagegen kann ich nichts tun, weil ich muss schwanger werden. Mein Partner kann das nicht für mich übernehmen. Und das finde ich tatsächlich mittlerweile, wo ich sage, ja, das ist einfach doof. Das ist irgendwie doof gelaufen für Frauen. Mhm. Aber again, das heißt nicht, ne? Nach wie vor bin ich der Meinung, dass am Ende ist es auch eine Phase im Leben. Aber ich sehe immer mehr, dass das mich stören wird. Also ich sehe auch, dass diese Entscheidung, die ich auch für mich schon getroffen habe, also ich möchte eine Familie gründen, die wird an irgendeiner Stelle, werde ich dann nicht für meine Company so da sein können, wie wenn ich der Mann wäre, der niemals in Elternzeit geht und nicht sich irgendwie zur Ruhe setzt. Und das ist irgendwie nervig, finde ich. Ja,
verstehe ich. Ich selber habe ja gerade ein 8 Monate altes Kind, deshalb ich kann das zu 100% nachvollziehen, was du sagst. Ohne jetzt eine Lösung zu haben. Aber da sind Frauen, was das betrifft, die ambitioniert und ehrgeizig sind, nicht privilegiert an der Stelle. Ich möchte noch auf ein weiteres Ereignis gehen. Ich würde mal sagen, es ist nicht deine einzige Erfahrung, wo deine Posts mediale Wellen geschlagen haben, wo dir Menschen nicht nur wohlgesonnen waren. Ein weiteres Beispiel war, als du einen Artikel zum Thema "Ich arbeite gerne viel" geschrieben hast. Auch da hat die Wirtschaftswoche drüber berichtet. Und ich finde es deshalb interessant, ich habe mal überlegt, ich bin sehr sportbegeisterter Mensch, wenn man von Sportlern hört, dass die trainieren ohne Ende, dass sie ihr ganzes Leben, ihr Privatleben dem Sport unterordnen, dann finden wir das inspirierend und zielstrebig. Wenn aber UnternehmerInnen oder Manager oder so das Gleiche tun, dann sind die schnell verbissen oder unverantwortlich oder schlechte Vorbilder oder sowas. Wie erlebst du sowas persönlich, wenn so eine Aktion gerade läuft, wo du siehst, das geht so ein bisschen, Menschen haben mich vielleicht ein bisschen falsch verstanden, du hast nicht jede Fußnote korrekt ausformuliert und auf einmal entsteht so ein berühmter Shitstorm. Viele sprechen darüber, aber die wenigsten erleben es am eigenen Leib. Wie erlebst du so eine Situation, wenn Menschen, die du gar nicht kennst, auf einmal anfangen, dich zu kritisieren, dich vielleicht sogar zu beschimpfen?
Ich glaube, am Anfang war das anders als jetzt. Also am Anfang, als auch dieser ganze Shitstorm rund um das Thema Female Empowerment kam, da war meine Community noch so klein und ich hatte insgesamt mit den Menschen noch nicht so viele Touchpoints, dass viele Leute sich nur an diesem einen Artikel eine Meinung über mich als gesamten Menschen, der ganz viele andere Dinge denkt und fühlt auch noch, gebildet haben. Und ich glaube, mittlerweile bin ich deswegen entspannter, weil es gibt online ganz viel über mich zu lesen und ganz viel Content, der am Ende, glaube ich, ein Gesamtbild ergibt. Und ich glaube, deswegen werde ich nicht mehr nur auf so einen einzelnen Post reduziert. Und ich glaube, das gibt mir so ein bisschen mehr, vielleicht Ruhe, dass mich das nicht so in Panik ausbrechen lässt. Und auf der anderen Seite natürlich auch der Fakt, dass man mit jedem Mal mehr und mit jedem negativen Kommentar mehr, und das können einzelne sein oder gleich ein ganzer Shitstorm, wird man natürlich auch so ein bisschen abgehärteter und kapselt sich da so von ab. Und ich glaube auch, das ist wichtig. Ich glaube, sonst könnte man dieses Spiel nicht spielen. Also wenn man das alles sich zu Herzen nimmt, gute Nacht. Also das kann nicht funktionieren. Dann wird man wahnsinnig, weil dafür ist es einfach viel zu kritisch und viel zu negativ. Also dafür kommt einfach zu viel. Also man muss da echt eine Linie ziehen und ich glaube, sich auch ganz sicher seiner Meinung sein. Ich glaube, auch das ist übrigens eine wichtige Sache. Wenn ich mit sowas rausgehe, dann sage ich das nur, weil ich zu 100% daran glaube. Und ich stelle mir vorher die Frage, wenn ich jetzt davon, ich setze es jetzt in die Welt und es stehen mir hunderttausende Leute gegenüber und die sagen alle, buh, das sehe ich anders, buh, das sehe ich anders, würde ich mir dann mit diesem Bild im Kopf immer noch sagen, durchs Mikro schreien, ich sehe es trotzdem immer noch genauso. Und wenn man sich das vorstellt und der Meinung ist, man kann dem standhalten und es dazu immer noch stehen, ich glaube, dann ist man bereit, mit sowas rauszugehen. Und ich halte immer schon noch mal kurz in und stelle mir diese Frage und ja, wenn man sich da sicher ist, dann haut einen das auch nicht um, weil dann hat man auch im Zweifel schon im Kopf für jede Argumentation ein Gegenargument, nicht? Das ist klar, man bereitet sowas ja dann auch vor und entsprechend war es am Anfang schwieriger bei diesem Fuck Female Empowerment Thema, da war das schon für mich echt schlaflose Nächte und mit diesem 18-Stunden-Woche oder 18 Tage, 18 Stunden am Tag arbeiten, da war ich so, yes, es hat funktioniert. Yes, es haben sich viele Leute eingebracht in die Diskussion und auch viele aufgeregt und das ist doch cool. Ja. Also es ist spannend. Also das freut mich dann eher.
Aber es ist cool, dass du sagst, weil ich kenne auch Menschen, die auch eine ähnlich große Öffentlichkeit haben, die sagen, sie können sich einfach nicht dran gewöhnen. Jedes Mal aufs Neue ist es verletzend, wenn Menschen sie beschimpfen und sie verstehen es nicht und so. Und dass du es geschafft hast, dir da einen gewissen Schutzzaun zu bauen, hilft auf jeden Fall, so einen Job, den du machst, auch langfristig tun zu können. Ich möchte nochmal, ich habe es vorhin schon angekündigt, tiefer in das Thema Mindset einsteigen. Denn auch jetzt, finde ich, hat man wieder so ein bisschen was anklingen sehen. Du hast gar nicht argumentiert, ob dich diese Kommentare persönlich angreifen, sondern wenn du ein Argument dafür hast, dann fühlst du dich sicher dabei. Und es gibt einen der, wie ich finde, inspirierenden Posts der letzten Wochen und Monate. Und da sagtest du, dass du glaubst, dass du das Gegenteil des Impostor-Syndrom hast. Und für die Menschen, die das noch nicht kennen, Impostor-Syndrom ist etwas, was ganz grob zusammengefasst, Menschen, die oft einen sehr guten Job machen, die sich ihrer Sache so gar nicht sicher sind, die oft denken, es ist Glück oder Zufall und einfach ganz wenig Vertrauen in ihre eigenen Skills und Fähigkeiten habe. Und ein Zitat, was ich mir vielleicht ausdrucken werde, weil ich es richtig cool finde, ist aus dem Post, du sagst, ich finde, ich mache meinen Job richtig gut, ich fühle mich sicher in meiner Rolle, ich kann das. So, und während ich das vorlese dann höre ich schon Menschen, die da eine gewisse Überheblichkeit rein interpretieren würden oder ein übersteigertes Selbstvertrauen. Und ich finde es einfach nur inspirierend und mental stark, wenn man diese Klarheit über sich selber hat. Und ich würde unterschreiben, dass das vielleicht das Gegenteil von Impostor-Syndrom ist. Von daher, vielleicht gibt es einen anderen Begriff für. Meine Frage an dich, Celine, ist, woher hast du dieses Vertrauen in dich selbst, um das sicher viele Menschen, gerade auch Frauen, wo das Impostor-Syndrom ja auch noch mehr diskutiert wird, worum die dich beneiden würden, im positiven Sinne? Mhm. Aber wo kommt das her?
Das ist eine schwierige Frage, wo das herkommt. Ich versuche gerade so zurückzugehen in meinem Kopf, irgendwie in die Studienzeit oder in die Schulzeit, weil es ist ja nun nicht so, dass immer alles funktioniert hat. Also im Gegenteil, es ist ja oft so gewesen, dass irgendwas mal nicht geklappt hat oder ich auch Ablehnung erfahren habe. Aber am Ende, ich glaube, was ich fast immer sagen kann, und auch immer dann, wenn ich sagen kann, dann kann ich loslassen und ärgere mich nicht, ist, dass ich immer alles gegeben habe. Und ich glaube, das ist total wichtig. Also ich glaube, wenn ich irgendwo irgendwas nicht bekommen habe oder irgendwie was nicht geschafft habe oder gescheitert bin, dann weiß ich ganz sicher für mich, ich habe zu dem Zeitpunkt alles gemacht, was ich machen konnte. Ich bin all in gegangen und es hat halt nicht geklappt und dann hat es halt einfach nicht gereicht. So, und dann, das muss man übrigens auch mal akzeptieren. Und das habe ich oft genug schon auch Neins bekommen und es hat oft genug nicht gereicht. Und das sind halt dann die Rückschläge irgendwie, mit denen man umgeht. Aber ich glaube, auch mit jedem Rückschlag lernt man sich dann auch selbst einzuschätzen. Und die einzigen Male, wenn ich mich halt geärgert habe, ist, wenn ich wusste, irgendwas hat nicht geklappt, aber ich habe mir auch nicht genug Mühe gegeben. So, dann hat mich das schon dann immer natürlich geärgert. Und ich glaube, daher kommt so dieses Vertrauen, ich kann das, weil das, was ich mache und das, wo ich alles gebe, da sehe ich ja dann auch in vielen Fällen, dass es funktioniert. Und es zeigt mir, okay, ich packe was rein, Aufwand, Arbeit, Anstrengung und es kommt was bei raus und das klappt. Und wenn es mal nicht klappt, dann habe ich vermutlich auch noch nicht alles reingegeben und dann bin ich auch selbst schuld. Und das sind einfach ganz rationale Mechanismen in meinen Augen, die ich irgendwie verinnerlicht habe.
Wie du es jetzt sagst, klingt es wahnsinnig einfach, aber was bei vielen Menschen ja dazukommt, ist, wenn sie Dinge nicht erreichen, dass sie es sehr stark mit ihrem Selbstwert, mit ihrer Persönlichkeit verknüpfen.
Es geht nur um Leistung. Ja, das muss man total trennen. Ich glaube, das ist super wichtig. Das ist genau, was ich beobachte. Und ich glaube, das haben vielleicht tatsächlich Frauen auch manchmal mehr als Männer, dass sie eben das zurückführen auf zum Beispiel ich bin eine Frau oder ich bin nicht genug, aber das hat doch nichts damit zu tun. Jeder Mensch ist gleich viel wert, das ist ja wohl Gesetz, ich meine, darüber müssen wir nicht reden. Aber der eine macht halt eine bessere Leistung als der andere und es geht nur um die Leistung. Und wenn du dich mehr anstrengst, kannst du auch die gleiche Leistung erbringen wie jemand anders. Und wenn nicht, dann ja sorry, dann hat es halt auch nicht gereicht. So, und das hat nichts mit der Persönlichkeit zu tun und ich glaube, das muss man so stark trennen und ich sehe ganz viele Menschen, die das nicht können, da hast du vollkommen recht.
Hast du einen Tipp? Es klingt so, als würde es dir in die Wiege gelegt sein, aber wenn du auch vielleicht Mitarbeiter siehst, bei denen das so passiert, was können Menschen tun, um diese Trennung besser hinzubekommen?
Also das ist ja so ein gewisser Sportsgeist, oder? Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ist, vielleicht mit dem Einstiegsvorhin, was wir gesagt haben, mit diesem Wettkampf am Strand oder mit meinen Brüdern, ne, da habe ich gewonnen und verloren in gleichermaßen. Und das waren immer wieder kurze Vergleiche, in denen man in gewisser Weise gut oder schlecht abgeschnitten hat. Und dann immer wieder zu wissen, wir lieben uns als Geschwister und alles ist gut. Aber in dem Wettkampf war ich jetzt besser oder mein Bruder besser. Vielleicht sich öfter auch solchen Situationen auszusetzen. Das machen ja auch, je älter man wird, desto weniger Wettkämpfe hat man. So in der Schule hat man wenigstens noch Schulsport. Also einmal in der Woche, an Donnerstag, zwei Stunden lang machst du irgendwie einen Ballsport und am Ende gehst du immer als Gewinner oder Verlierer daraus. Voll geil, das trainiert dieses Mindset, weil am Ende kannst du immer sagen, hey, eingeschlagen, geiles Spiel, cool, wir sind alle gleich viel wert, wir sind alle gut, aber heute haben wir gewonnen oder heute haben wir nicht gewonnen. Und vielleicht sich dieser Situation, und again, je älter wir werden, desto weniger haben wir so dieses Kräftemessen, immer mal wieder, auch wenn man älter ist, auszusetzen sich dem Ganzen und dann zu merken, alles ist okay, ich habe nichts verloren, obwohl ich in dem Spiel jetzt gerade verloren habe. Können ja auch Brettspiele sein. Vielleicht ist es sowas, das ist jetzt einfach nur eine Idee.
Und den Transfer dann hinzubekommen, dass auch vielleicht berufliche Dinge, Partnerschaftsdinge nicht viel wichtiger sind als das Verlieren in einem Brettspiel, dann kriegt man diese emotionale Unabhängigkeit auch hin.
Stimmt, ja.
Und trotzdem sagst du auch, dass du natürlich nicht frei von Selbstzweifeln bist. Wann ist denn jetzt aus der jüngsten Historie so ein Punkt gewesen, wo du auch wirklich ernste Zweifel gefühlt hast?
Zweifel an mir selbst.
Oder an dem, was du tust. Also jetzt nicht zwingend an deiner Persönlichkeit, ja, okay, aber an deine unternehmerischen Fähigkeiten, an der Strategie etc.
Also ein Punkt, das ist tatsächlich jetzt so was jetzt in den letzten Monaten vor allen Dingen in meinem Kopf dann sich manifestiert hat und wo eine Lösung her musste, was sich aber in meinen Augen die letzten eigentlich 3 Jahre am Ende des Tages immer weiter zugespitzt hat und aufgebaut hat, ist diese Doppelrolle, die ich erfahre. Auf der einen Seite bin ich Influencerin auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn ich das vielleicht nicht so gerne höre, wenn man das über mich sagt, aber irgendwo, ne, bin ich das. Speakerin, sitze jetzt hier mit dir in dem Gespräch, in Podcast, mache all diese Dinge, also irgendwie so diese Showwoman in mir. Und auf der anderen Seite bin ich CEO und Geschäftsführerin. Und beide Jobs für sich genommen sind auf dem Level oder in der Größenordnung, wie ich das jetzt mache. Ja, aber wirklich. Das sind eigentlich 60 bis 80 Stunden Jobs und ich habe 2 davon. Und das ist ein extremer Spagat, den ich da seit irgendwie 3 Jahren mache und der auch sowohl mental als auch also physisch und psychisch anstrengend ist einfach. Das irgendwie im Griff zu behalten. Und ich habe einfach gemerkt, dass im letzten halben Jahr, Ende 2023, sehr viel zurückgesteckt für die Company. Also ich habe diesen Showwoman-Part sehr nach hinten stellen müssen, um für mein Unternehmen und mein Team da zu sein. Und das sind die Prioritäten, die du als Geschäftsführerin setzen musst, sonst bist du einfach eine unverantwortliche Geschäftsführerin. Aber ich merke schon, dass da auch ein bisschen was in mir, ich sag mal, gestorben ist, weil ich das andere so unglaublich gerne mache. Und das ist einfach sehr auf der Straße liegen geblieben. Und ich war darüber nicht zuletzt auch wirklich sehr traurig. Weil, wie gesagt, diese People-Management-Themen, eigentlich diese klassischen CEO-Themen, ist gar nicht das, was mir so eine Freude bereitet. Das heißt, das war für mich so ein Zweifel. So, wie lange kann ich das noch zweigleisig fahren? Da war für mich eigentlich die Antwort, nein, also ich will es nicht mehr. Ich könnte es vielleicht noch weiter. Aber so, wie lange will ich noch ständig Treffen mit Freunden absagen? Ich mache das jetzt seit 5 Jahren. Ja, ich bin seit 5 Jahren nur noch ich und meine Arbeit. Meine Arbeit und ich. So, that's it. Und ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, das will ich nicht mehr. Aber dann muss ich eins von beiden abgeben. Und dann erst habe ich überlegt, dann kamen ja die wildesten Gedanken. Ne? Dann auch, aber das macht auch Spaß, irgendwo die mal durchzuspielen. Einfach zu sagen, okay, was ist, wenn ich jetzt alle Mitarbeiter entlasse und die Firma schließe? Es ist eine Option. Mhm. Und auch zu wissen, dass es diese Option gibt. Weil ich habe immer, ich hatte natürlich ziehe ich die niemals in Erwägung. Keine Sorge, hoffentlich hört keiner aus meinem Team zu.
Aber es gibt Freiheit, sie mal auszusprechen.
Genau, es gibt Freiheit, einfach mal alles durchzuspielen, ins eine oder ins andere Extrem. Und wir wissen, dass keins von diesen Szenarien in keine Richtung jemals so eintreten wird. Aber das ist befreiend, alle Optionen wirklich mal abzuwägen. Und die Option zum Beispiel, die Firma zu schließen, das hat meine Mutter und mein Freund haben das zu mir gesagt. Ich hätte das selbst gar nicht ausgesprochen. Die so, dann schließ doch jetzt einfach diese Firma und lass das, wenn das für dich sowas ist, was eigentlich nur der Stress ist und nicht dir so, also zumindest diese Geschäftsführersache, das dir gar nicht den Spaß bringt. Und das tat gut. Und das hat mich dazu am Ende jetzt auch veranlasst zu sagen, ja, genau diesen Teil will ich abgeben. Nicht, und deswegen auch bewusst jetzt die Entscheidung, einen COO zu suchen, weil ich möchte nicht diese strategische Planung, das Kreative abgeben. Also nach wie vor möchte ich mitreden, welchen neuen Geschäftsbereich wir eröffnen, ob wir einen eröffnen, ob wir neue Produkte kreieren. Jetzt dieses Softwareprodukt, was wir machen, das kam natürlich aus mir heraus. Und ich möchte weiter an diesen Innovationen arbeiten und ich möchte an unserer Marke arbeiten. Aber das sind halt zwei Bereiche des Unternehmens und aktuell führe ich alle. Und die anderen, die gebe ich super gerne ab. Also auch dieses, wirklich die Führung von dieser gesamten Mannschaft. Und das ist ein saugeiler Job, weil wir haben so ein tolles Team, ja. Das sind so verantwortungsbewusste, ambitionierte Leute, die da in unserem Team sind. Und ich glaube, die zu führen, wenn man Führung denn mag, macht wahnsinnig Spaß, weil man in so einem dynamischen, ambitionierten Umfeld starten darf. Aber es ist einfach nicht meins. Und das jetzt so rauszuclustern und auch wirklich aufzuschreiben, was will ich noch machen, was will ich nicht machen, das ist extrem cool. Und das mache ich jetzt. Also das bedeutet, ich suche jemanden, der mich unterstützt. Und das war so in den letzten 6 Monaten waren das so die größten Fragen in meinem Kopf. Mhm. Ja.
Was du jetzt beschreibst, braucht ja Ruhe, um auch reflektieren zu können. Und das, wenn ich so einen roten Faden von allen Gästen, die ich hier immer wieder habe, die auch wirklich was gewuppt kriegen, dann sprechen sie immer wieder von der Bedeutung, auch zu reflektieren. Ja. So, und auf der anderen Seite sagst du jetzt, dass du 60 bis 80 Stunden pro Woche arbeitest, so viel zu tun hast. Wann schaffst du es, nachzudenken, ohne am Handy zu sein? Blockst du dir das im Kalender oder passiert das zwischendurch im Taxi? Oder wie reifen in dir solche elementaren Entscheidungsprozesse?
Ja, ich glaube, in jeder freien Minute zwischendurch, also ich blocke mir das nicht aktiv. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Also ich glaube, ich müsste das viel öfter aktiv machen. Ich glaube, da sind so noch erfahrenere CEOs, haben mir da was voraus. Also da sollte ich mir mal anhören, was deine Gäste so erzählen. Mhm. Da kann ich bestimmt viel lernen. Ich mache das zwischendurch und auch, ich glaube, wenn ich dann so einen Gedanken habe, sehr schnell. Also dann verfolge ich den sehr schnell. Also das ist jetzt diese COO-Sache. Das war irgendwie in meinem Kopf. Dann habe ich das irgendwie mit meinem Freund, mit meiner Mama und irgendwie mit 2, 3 Leuten auch business-wise irgendwie mal durchgesprochen und da insgesamt irgendwie 3 Stunden investiert an Zeit. Und dann ist eigentlich schon klar in meinem Bauchgefühl so, okay, das ist der Weg. Also es ist dann relativ schnell auch entschiedene Sache. Und ich glaube, das ist auch, warum in den letzten 3 Jahren so viel passiert ist und dieses Unternehmen so schnell gewachsen ist, weil ich dann doch viele Entscheidungen sehr schnell treffe. Wenn ich dann einmal dieser Gedanke aufkommt, ich den einmal zugelassen habe, dann ist eher direkt die Frage, wie? Mhm. Wie schreibe ich das aus? Wie sieht die Stellenausschreibung aus? Und dann geht schon direkt mein Kopf ins Doing und daran merke ich ja auch, dass es dann irgendwie der richtige Weg ist, wenn ich schon an die Umsetzung denke, bevor ich die Entscheidung irgendwo aufgeschrieben habe.
Okay. Es gibt auch hier eine öffentliche Darstellung von dir oder einen eigenen Post in dem Fall, wo du sagtest, im Jahr 2023 war nicht ganz dein Jahr, so genau war die das. Überschrift, weil der Preis, den du persönlich gezahlt hast, hoch bzw. zu hoch war nach deiner Aussage. Du hast gerade schon angedeutet, dass du öfter mal wieder Treffen mit Freunden absagen musst. Wenn es für dich okay ist, würde ich da ein bisschen gerne ein bisschen besser verstehen, was das konkret bedeutet, dass der Preis zu hoch ist. Also wie hat sich das für dich geäußert? Woran merkst du, du hast ein hohes Energielevel, du hast Ambitionen, aber wenn du sagst, es war zu viel, wie hat sich das angefühlt? Wie hat sich das konkret für dich angefühlt und geäußert?
Ja, also es gibt natürlich so ganz konkrete Momente, an die ich zurückdenke. Also einer ist ein Urlaub mit meiner Mama, den wir geplant hatten, eine Woche Mallorca. Und ich habe mich einmal am Tag für 2 Stunden draußen bewegt. Die ist jeden Tag alleine zum Strand gegangen. Und es tat mir echt in der Seele weh, weil sie war so unendlich traurig darüber, weil wir es so irgendwie lange geplant hatten und uns beide so gefreut haben. Ich war unendlich traurig darüber, aber dass ich natürlich auch noch der Idiot war, der drin sitzen musste. Also ich hätte gerne mit ihr getauscht in dem Moment, auch wenn es nicht besser gewesen wäre. Ich wäre immer noch alleine, aber ich wäre immerhin am Strand gewesen. Da habe ich in dem Moment wirklich alles, was ich mache, verflucht. Ich dachte, was ist das für eine verfluchte Scheiße? Warum mache ich das? So, das sind die Momente im Leben, so die Urlaube, auf die man irgendwann, wenn man alt ist, zurückguckt. Und auf was gucke ich zurück? An diese beschissene Airbnb-Wohnung. Das ist das Einzige, ich kann mich an die Bilder in diesem verfluchten Apartment erinnern. So, weil ich da halt eine Woche lang verbracht habe. Es war der Horror.
Darf ich da unterbrechen?
Ja, auf jeden Fall.
Die Frage, und ich habe ja auch eine Historie, wo ich oft an meine Grenzen und über hinausgegangen bin. Lass uns doch mal diskutieren oder beantworten, warum wir das tun.
Ja.
Warum? Mhm. Also was in uns treibt uns, dass wir Dinge, die uns eigentlich wichtig oder wichtiger sind, trotzdem in dem Moment ein Stück weit repriorisieren und uns da nicht so behandeln, wie wir es könnten oder vielleicht auch möchten, tief in uns drin.
Das ist so eine schwierige Frage, Chris. Und ich weiß immer noch nicht, was mein Treiber ist. Und das ist vielleicht auch, das ist jetzt die ganz ehrliche Antwort, weil ich habe da lange drüber nachgedacht. Ich habe mir deinen anderen Podcast angehört und da gibt es ja diese Frage, so was ist dein Treiber? Und ich finde das gerade immer noch für mich heraus. Ich weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht greifen, weil ich setze mir die To-Dos ja selber auf die Liste. Ich habe keinen Chef. Keiner tut das für mich. Nur ich tue das alleine. Jeden Tag aufs Neue, jedes Quartal, jedes Jahr setze ich mir diese Ziele. Und ehrlich gesagt, weil ich selbst es so schwierig finde, ich kann das nicht beantworten. Und ich habe meinen Freund gefragt, ich habe meine Mutter gefragt. Ich habe mit meiner Mama ein langes Gespräch darüber geführt. Und sie gefragt, Mama, was glaubst du, was mich antreibt? So, du kennst mich am längsten von allen Menschen auf der Welt. Und sie weiß es auch nicht. Also ich bin noch ratlos und ich glaube, das ist auch so eine Frage, wo es sich lohnt und wo ich auch Lust habe, wirklich mal vielleicht einen Coach dazu zu nehmen und das zu erarbeiten, weil ich das selber nicht geknackt kriege. Bin ich ganz ehrlich mit dir. Und ich komme nochmal wieder, wenn ich es weiß. Aber ich kann es noch nicht greifen. Noch nicht.
Wir werden es jetzt auch nicht hier weiter detaillieren, aber ich möchte für Menschen, ich glaube, es gibt viele, die ins ähnlich geht.
Ja.
Es gibt ein Konzept, ohne dass wir es jetzt hier bei laufendem Mikrofon weiterverfolgen, aber es nennt sich Secondary Gains, Sekundärvorteile. Mhm. Und wir beobachten ganz oft, wenn Menschen eigentlich A wollen, aber B tun, dass B einen ganz tief verwurzelten emotionalen Vorteil hat. So, und das, den rauszufinden, das ist nicht unbedingt der Treiber. Ein Beispiel, den kennen treue Hörer hier, ich habe schon ein, zwei Mal erzählt. Ich darf Menschen ja beim Besser Schlafen zum Beispiel betreuen und ich hatte einen Klienten, einen Partner, Unternehmensberatung, sehr erfolgreicher Mensch, hat sehr viel gearbeitet und hatte eben Schlafprobleme. Und eins der Maßnahmen war, er hatte sehr unterschiedliche Aufwachzeiten, unter der Woche immer um 6 und am Wochenende um 10, 10:30, 11, 11. So, wir nennen das Social Jetlag, was da passiert. Das heißt, dein Körper geht am Wochenende in eine andere Zeitzone. Das heißt, eine der Maßnahmen war, innere Körperuhr den zirkadianen Rhythmus wieder in Einklang bringen. Das heißt, am Wochenende war das Ziel, auch da früh aufzustehen. Musste nicht zwingend 6 sein, aber vielleicht 6:30, 7 Uhr. So, die ersten 4 Wochen hat es wunderbar funktioniert. Wir hatten montags Accountability Call. Meine erste Frage immer, wann bist du aufgestanden?
Ja,
so, 6:30 Uhr. Dann nach 4 Wochen, nach 5. Woche wurde es schon 7:30 Uhr.
Mhm.
Irgendwann, ich kürze es ein bisschen, war es wieder 10, 10:30.
Warum?
So, ja, ist die Frage. Und er konnte es mir nicht direkt beantworten. Ich bin dann nochmal zu ihm gefahren. Wir haben ein sehr intensives Gespräch geführt. Und was rauskam, ist, dass er unter der Woche arbeitet wie ein Tier. So, er ist aufgeräumt, aber er hat keine Partnerin, kein Hobby, keine Freunde, keine Familie, quasi kein Leben. Das heißt, das Ausschlafen bis 10, 10:30 hatte für ihn den Sekundärvorteil, dass er sich mit seinem privaten Drama viel weniger beschäftigen muss, weil er schon mal 3, 4 Stunden eingespart hat, wo er schläft. Und das ist nur ein Beispiel, aber die Logik ist oft die gleiche, dass das Verhalten irgendeinen Vorteil hat, den wir nicht sehen. So. Und der Punkt ist jetzt, es heißt nicht mit noch mehr Ehrgeiz und Disziplin zu sagen, jetzt stehst du aber wieder um 6.30 Uhr auf, sondern wir müssen eine Alternativverhaltensweise finden, die diesen Sekundärvorteil mindestens so gut befriedigt, denn es ist ja ein tiefes Bedürfnis, aber den Primärnachteil, wenn möglich, rausnimmt.
Du gibst ihm direkt einen fremdbestimmten Plan. Du gibst ihm ab 6.30 Uhr To-Dos.
Du könntest meinen Job nehmen, nicht To-Dos in dem Fall, sondern wir haben es geplant. Das heißt, wir haben erstmal so eine Thai-Massage für 8 Uhr, den ersten Termin für 8 Wochen im Voraus geplant. Dann mit jemandem aus dem Team, der ähnliche Herausforderungen hatte, ein Frühstück um 10.30 Uhr und dann nochmal ein Mittagessen. So, das heißt, für die ersten Stunden war er auf andere Art aufgeräumt. So, und oh Wunder, es fiel ihm leichter aufzustehen. Ist jetzt eine verkürzte Darstellung, aber die Logik
und
wird
eigentlich
klar.
Müsste man schon auch noch an das grundlegende, also vielleicht Problem, außer er fühlt sich gut. Ja, das ist ja immer auch noch die Frage, aber eigentlich müsste man jetzt auch noch mal ran, so, hey, jeder braucht doch Freunde. Ne?
Genau.
Das mal ausgeklammert, ja.
Aber das ist kurzfristig nicht so einfach möglich.
Ja,
und wenn du ein gutes Energielevel hast, lässt sich an den Themen auch besser arbeiten. Aber das ist ein Mechanismus, den wir ganz oft in Verhaltensänderungen, die nicht klappen, wenn Menschen entweder was tun, was sie eigentlich nicht mehr tun wollen oder etwas anfangen wollen, aber es nicht hinkriegen. Gute Neujahrsvorsatz, gibt so viele Beispiele und eben auch in Verhaltensweisen.
Ah, weißt du, was spannend ist?
Ja.
Weißt du, was ich für mich rausgefunden habe, was daran anknüpft? Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen will. Aber ich erzähle es jetzt.
Raus, wenn's nicht,
Wir schneiden es im Notfall raus. Also ich erzähle es jetzt einfach mal. Ich habe für mich herausgefunden, dass ich hatte immer den Neujahrsvorsatz, wo du es gerade sagst, mehr Sport machen. Weil, ich bin ganz ehrlich mit dir, ich habe, dieses Jahr habe ich angefangen, aber die letzten 5 Jahre seit Gründung habe ich gar keinen Sport gemacht. Und mit gar keinen Sport meine ich wirklich gar keinen Sport. Also ich habe nicht mal eine alibihafte Gym-Mitgliedschaft, sondern ich habe nicht mal eine Mitgliedschaft. Ich glaube, ich bin 2-mal im Jahr joggen gegangen. Das von mir aus, gebe ich noch zu. Aber ansonsten habe ich nichts gemacht. Und ich habe jetzt Glück, einfach irgendwie gute Gene, dass ich nie irgendwie besonders Gewicht zulege oder sonst irgendwas. Das ist Glück, toi, toi, toi. Aber was ist passiert? Ich habe diese Sache auseinandergenommen. Warum schaffe ich es nicht? Also alle anderen meine Ziele erreiche ich, oder einen Großteil meiner Ziele. Aber dieses Ziel, mehr Sport zu machen, selbst wenn ich es quantifiziert habe, jetzt könnte man ja sagen, mehr Sport ist zu unspezifisch. Ne, blöd bin ich nicht. Ich habe das dann die letzten Jahre immer quantifiziert, irgendwie mit einmal joggen in der Woche oder ne, wie auch immer ich mir das dann da zurechtgelegt habe. Ich habe es trotzdem nicht gemacht. Und ich habe für mich herausgefunden, dass, und es ist jetzt sehr schlimm, dass ich das sage, Gesundheit für mich kein Wert ist. Ist das nicht völlig crazy? Gesundheit ist für mich kein Wert. Für mich war der einzige Grund, und deswegen gehe ich jetzt auch, Aussehen. Für mich ist Aussehen der Wert, nachdem ich an der Stelle maximiere. Und das ist traurig und das kann man verachten, Aber
es ist ehrlich erstmal.
Es ist ehrlich, Chris. Es ist einfach die Wahrheit. Ich habe einfach gemerkt, weil ich wurde dann gefragt, nämlich, ich habe das dann mit vielen Freunden auch besprochen, die irgendwie wie so ein Ersatzcoach für mich sind, weil ich viel mit denen auch reflektiere und über uns spreche und über mich spreche. Und dann hat eine von meinen Freundinnen gesagt, wäre es nicht total cool, du könntest mit 90 Jahren irgendwie noch einen Fallschirmsprung machen, weil du einfach so fit bist, weil du diese Fitness hast. Und ich habe so gesagt, nee, es interessiert mich gar nicht. Lass mich mit 70 tot umfallen, wenn ich bis dahin alles abgerissen habe und ein geiles Leben hatte. Interessiert mich nicht. Ich will nicht mit 90 Fallschirmspringen. Und dann sind wir darauf gekommen, immer weiter im Gespräch, dass aber irgendwie, was ich ganz frustrierend fände, ist, wenn ich halt irgendwie mit 60 irgendwie komplett auseinandergegangen bin wie ein Pfannkuchen und einfach nicht in Shape. Und dann habe ich so gecheckt, das ist mein Motivator. Mein Motivator ist irgendwie, tatsächlich in Sachen Sport nach irgendwie Aussehen zu optimieren. Und das ist, wie gesagt, das kann man jetzt verachten und es ist mit Sicherheit schlecht. Aber das ist meine Motivation. Und jetzt, pass auf, Chris, ich gehe jetzt. Weil ich bin jetzt nämlich 31 und habe gedacht, bevor es kippt, weil bis hierher haben mich irgendwie, mein Naturell hat mich bis hierher getragen, ich musste nichts machen, es ist trotzdem alles gut gegangen. Aber jetzt könnte es sein, dass mein Körper so langsam abbaut. Und deswegen habe ich jetzt eine Motivation, ich will das nämlich halten. So, und ich gehe 2-mal die Woche. So sieht es nämlich aus.
Sehr gut. Ich kommentiere 2 Dinge, wenn es für dich in Ordnung ist.
Gerne.
Das eine ist, es ist nicht ich weiß nicht, wie du es genannt hast, tragisch oder traurig oder so, sondern so tickt der Mensch.
Ja.
Der Mensch verändert sich in dem Moment, wo die Schmerzgrenze erreicht ist.
Ja.
ohne dass ich es dir wünsche, aber hättest du jetzt einen Bandscheibenvorfall oder sowas und du müsstest zur Physio, damit du deinen Job machen kannst, dann wärst du dreimal
natürlich
die Woche bei der Physio.
Richtig, aber so, das hatte ich halt nicht.
Genau, aber das Konzept Gesundheit ist erstmal so abstrakt und so weit weg, dass es dein Verhalten nicht beeinflusst.
Danke.
Und das, gerne. Und das Zweite ist, mein eigentlicher Job ist ja, Menschen zu helfen, sich zu verändern.
Ja.
So, und den Hauptfehler, den die Menschen machen, ist, dass sie ungeduldig und überambitioniert sind. Mhm. Das heißt, ein Neujahrsvorsatz, der heißt zweimal die Woche 50 Minuten joggen gehen, der ist zum Scheitern verurteilt, wenn man das nicht macht. Ich kann dir sagen, ich mache seit 7 Jahren jetzt eine Liegestütze am Tag.
Oh, cool.
So, du lachst jetzt wahrscheinlich, weil als ich Corona hatte, habe ich eine Liegestütze gemacht. Egal was, eine immer. Mal 10, mal 50, mal 200. Aber nie 0.
Mhm.
So, und das ist die Power von kleinen Habits. Du bist im Momentum, du gehst runter und du machst einen, weil das Anfangen ist das Schwierige.
Ja, genau.
So klischeehaft es klingt.
Ja.
Meine Klienten gehen teilweise in der Mittagspause 7 Minuten joggen.
Mhm.
So, viele würden sagen, es lohnt sich ja gar nicht, anziehen, danach duschen und sowas. Aber hey, du bist im Rhythmus geblieben.
Mhm.
Weil wenn du am Wochenende das dritte Mal joggen gehst und dann 50 Minuten gehst, weil du unter der Woche 2x7 Minuten warst, wird es dir sehr viel leichter fallen.
Ja, ja,
also diese Friktion des Wiederreinkommens, der Schritt von 0 auf 1 ist der härteste.
Der härteste.
Von 1 auf 2 easy, von 3 auf 5 und dann ist es offen.
Und ich bin ganz ehrlich mit dir, ich habe mir dann schon auch überlegt, so wie kann ich das wirklich realistisch möglich machen? Weil, also und das ist so ein bisschen ein Nachteil vielleicht jetzt bei uns in der Gegend, ist nicht direkt in der Straße ein Fitness und sobald es, lass es nur 2 U-Bahn-Stationen, ist es für mich schon zu weit.
Ja, Hürde.
Ja, Hürde, genau, richtig. Und für eben dieses abstrakte Konzept Gesundheit für mich schon viel zu hoch die Hürde.
Mhm.
Und dann, was habe ich überlegt? Ich habe dann gedacht, okay, was kann man noch machen? Und habe jetzt tatsächlich, ich investiere in einen Personal Trainer.
Mhm.
So, ich kaufe mir keine teuren Handtaschen, ich habe auch kein Auto, ja. Aber das ist eine Sache, wo ich sage, da investiere ich. So, da investiere ich im ersten Moment in Aussehen und langfristig gleichzeitig in Gesundheit. Das ist direkt bei mir um die Ecke, das ist total geil. 2x die Woche, 45 Minuten. Ich habe einen festen Termin, da steht ein Trainer und das ist teuer und deswegen gehe ich auch hin.
If you pay, you pay attention.
Genau,
die Logik gilt immer.
Und das ist so geil, weil ich habe jetzt echt überlegt, auch mit denen zu verhandeln, wenn ich jetzt verlängere. Ja klar, die Geschäftsfrau in mir. Nur wenn ich verlängere, irgendwie einen günstigeren Preis zu kriegen. Und ich habe gedacht, nee, ich mach's nicht. Weil das ist gut, dass es so teuer ist, ja, weil ich gehe da hin und ich komme nicht zu spät.
Mhm. Cool. Es bringt uns direkt an ein weiteres Thema, Celine, was ich habe vorab in meiner Community gefragt, was soll ich dich denn fragen?
Ja.
Und es kamen so ein paar Cluster an Fragen. Und eine war, weil die Menschen natürlich auch über die Themen, die wir jetzt besprechen, auch mitbekommen haben, dass du viel arbeitest, etc. Und manche machen sich Sorgen, dass du zu wenig Pausen machst. Und so eine Frage in verschiedenen Ausprägungen war, wann du eigentlich überhaupt zur Ruhe kommst.
Mhm.
Und ich, ganz so platt möchte ich es nicht stellen, aber vielleicht kannst du uns mal einen ehrlichen Ablauf geben, wie so ein normaler Arbeitstag für dich aussieht. Den normalen gibt's nicht, weil du bist auf Events, du musst 100 Bälle in der Hand halten, aber wie sieht so ein Alltag von dir aus? Mal so einen realistischen Blick da drauf.
einen realistischen Blick. Wo fange ich an? Also ich habe tatsächlich seit Anfang des Jahres, also ich versuche selber auch eine Balance zu finden. Also ne, das, was du gerade gesagt hast, stimmt. Ich habe vor allen Dingen die letzten, wie gesagt, 5 Jahre einfach unfassbar viel gearbeitet und jetzt im letzten Jahr war für mich so, hey, ich muss irgendwie was ändern, ich muss, ich hole mir Support durch einen COO, das ist schon mal was Strukturelles verändert, aber ich muss auch in meinem kleinen Mikrokosmos irgendwas anpassen und habe für mich aber festgestellt, dass ich extrem frustriert bin, wenn ich jeden Tag nur bis 18 Uhr arbeite. Weil ich bin kein Balance-Mensch. Balance ist für mich das Unwort des Jahres. Ich hasse Balance. Ich bin nicht Balance. Ich bin extrem. In jeglicher Hinsicht. Und für mich gibt es nur schwarz oder weiß und nicht grau. Und das ist ganz schwierig für mich, Balance zu sein. Und gleichzeitig weiß ich, dass es gut für mich ist, auch mal eine Pause zu machen. Aber ich schaffe das nicht jeden Tag. Und ich habe mir deswegen jetzt ein Konzept überlegt. Und das fahre ich jetzt seit Anfang des Jahres. Und mal gucken, wie lange das funktioniert. Aktuell funktioniert es noch gut.
Wie sieht das aus?
Genau, dass ich nie jeden Tag in der Balance bin. Also jeden Tag irgendwie geregelte Arbeitszeiten habe, sondern ich erlaube mir von montags bis mittwochs komplett zu eskalieren. Das heißt, ich arbeite so lange ich will bis 1 oder 2 Uhr nachts und ich fange um 7.30 Uhr spätestens an und raste komplett aus. Ich esse auch dann schlecht in der Zeit, aber alles scheißegal. So, ich gönne mir das, weil ich mache das gerne.
3 Cheat Days.
Ja, genau, 3 Cheat Days. Und das ist auch mit meinem Freund abgesprochen, so der weiß, ich bin nicht interessiert an irgendeiner Abendplanung, sondern ich bin in meinem Büro und ich ziehe durch und er lacht dann immer, wir nennen das Hyper-Arousal, ich gehe ins Hyper-Arousal und das ist so ein, eigentlich ein sehr ungesunder Modus, aber ich mache das bewusst, weil ich das nur 3 Tage mache. Das, was ich vorher gemacht habe, das, was problematisch ist, ist, wenn man das 7 Tage lang macht. Und da finde ich für mich die Balance. Ich mache nicht jeden Tag bis 18 Uhr, sondern Montag bis Mittwoch eskalativ. Donnerstag, Freitag dann total entspannt. Also da schlafe ich sogar aus in der Woche. Und ausschlafen ist bei mir dann, okay, das willst du nicht hören. Halt dir die Ohren zu. Das ist ganz falsch, schlaftechnisch gesehen. Aber da schlafe ich dann irgendwie bis 9 oder 9:30, völlig egal. Und mache auch ein Wochenende. Aber für mich dieses Halbding, dieses Halbe, finde ich furchtbar. Und ich glaube, das zeigt auch, dass jeder seinen eigenen Weg finden muss. Voll. Das kann jetzt immer noch jeder Zweite sagen, oh Gott, das ist total bescheuert. Aber für mich funktioniert es. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
Und das, was du jetzt sagst, Balance. Ich hatte vor 3, 4 Wochen den Professor Volker Busch hier, Neurowissenschaftler, ein sehr spannender Mann und sehr kompetenter. Und er sagte, Balance ist ein unnatürlicher Zustand.
Oh, danke, das höre ich total gerne.
Genau, deshalb, ich wollte nicht unterbrechen.
Von dem Professor
aber,
gleich.
Genau, so was er sagt. Ja. Und das ist, wir sind dazu gemacht, zwischen den Extremen zu oszillieren. Und also in meinem Coaching-Ansatz, ein Programm heißt The Pulse. Mhm. Das heißt nicht The Line, alles nur in einem 60%-Modus, sondern pulsieren zwischen intensiver Stressanspannung und dann eben der Erholung.
Ja.
Und wenn du sagst, für dich funktioniert das Pulsieren im Wochenrhythmus, 3 Tage intensiver Stress und dann kommst du in die Erholung, dann kann das für dich auch ein nachhaltiges Modell sein. Also da musst du dich vor niemandem verstecken oder das rechtfertigen, sondern mal gucken, wie es für dich funktioniert. Ja. Für mich zum Beispiel funktioniert es extrem gut, wenn ich von morgens 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr durchziehe und ich würde behaupten, dass ich in den 5 Stunden mehr schaffe als manche in 3 Tagen, weil ich da in diesen Hyper-Productivity-Modus komme. Und das kann ich aber nicht 8 Stunden am Tag.
Genau.
Das kann ich auch nicht 5 Tage die Woche. Aber ich schaffe es 2, 3 Tage. Und dass man einfach weiß, wann ist man kognitiv und oder körperlich in einer Anspannungsphase und dann das eben auszubalancieren.
Und sich das auch, und das hilft mir auch total, dann aber auch über Monate gesehen, sich mental darauf vorzubereiten. Also das ist jetzt zum Beispiel, fängt gerade diese Phase an. Also wir recorden diesen Podcast gerade Ende April und jetzt stehen für mich extrem viele Events an. Also Mai, Juni, du wirst es selbst wissen, da ist man ständig unterwegs als Speaker, irgendwie stehe auf Bühnen und es ist extrem viel los, die OMR steht an etc. pp. Und ich weiß das und ich bereite mich da seit 8 Wochen mental drauf vor. Also ich weiß, dass das jetzt eine Zeit ist, wo ich wenig schlafen werde, wo alles zu viel ist, wo ich keine Zeit habe für Freunde. Es sind auch alle in meinem Umfeld gebrieft. Crunch Time, ja. Und alle kennen diese 2 Monate und ich bin auch darauf vorbereitet und dann habe ich auch die Energie. Aber auch, weil ich weiß, dass es ein Ende gibt. So, und das ist das Wichtigste. So, gibt es ein Ende für diese Zeit? Und das muss klar definiert sein. Und dann darf auch nichts kommen. Ne? Also, ja.
Und auch das machen Spitzensportler. Sie planen ihre Saison strategisch und haben eben Peak-Events, zu denen sie funktionieren müssen. Und dann, wichtig ist halt, jeder kann machen, wie er will, aber so, wenn man sagt, soll auch nachhaltig funktionieren, dass es eben nicht 12 Monate Crunch-Time sind, sondern dass man eben auch wieder in Entspannungsphasen kommt. Du hast gerade Speaking angesprochen, was ja eins deiner Standbeine ist. Und ich du stehst ja auf sehr großen Bühnen, den größten, die Deutschland zu bieten hat, Lanxess Arena, OMR etc. Und ich habe in der Vorbereitung mit Menschen gesprochen, die dich in deinen Anfangszeiten auch Backstage erlebt haben.
Und jetzt bin ich aber gespannt.
Eine Person sagte, dass er vielleicht noch nie einen Menschen getroffen hat, der so nervös war wie du. Das ist schon lange her. So, und wenn man dich heute sieht, dann wirkst du sehr professionell, sehr ruhig gelassen. Ich glaube, viele, die hier zuhören, kennen das vor Menschen. Wir sind soziale Wesen, das ist ganz normal, dass man gewisse Bühnenlampenfieber hat. Meine Frage an dich, Celine, weil es sicher viele interessiert, wie bist du von diesem Modus, dass du wahnsinnig nervös warst, wenn das denn stimmt, kannst du ja mal kommentieren, hin dazu, dass du jetzt wirklich Vollprofi bist. Wie hast du das in den Griff bekommen? Weil ich erlebe viele Menschen, die beruflich teilweise einfach nicht den nächsten Schritt gehen, weil sie Angst haben, in die Führungsrolle zu kommen, vor Menschen zu sprechen etc. Ja. Wie hast du es geschafft, diese Nervosität in den Griff zu kriegen und hast du vielleicht Routinen, Rituale, die du machst, bevor du auf eine Bühne gehst?
Also erstmal, ich würde diese Person unglaublich gerne heute nochmal mitnehmen, weil, und das wird dich jetzt vielleicht überraschen, es hat sich nichts verändert. Okay. Ich bin ein komplettes Nervenbündel vorher, wirklich. Ich glaube, vorher hat man es mir dann aber auch auf der Bühne angemerkt und heute halt nicht mehr. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Aber ich musste gerade auch echt innerlich lachen, weil ich jetzt, letzte Woche hatte ich den ersten Auftritt dieses Jahr Und es war, ich bin nicht ansprechbar, wirklich, es ist ganz schlimm, ich bin auch dann so latent aggressiv, also wenn dann irgendwer noch kommt und irgendwas will, bin ich so, lass mich in Ruhe, also ich will nicht nur noch dann fokussieren, ich bin sau aufgeregt, ich kann auch keine Freundlichkeiten mehr aufrechterhalten, sondern ich bin dann so aufgeregt, einfach wirklich aufgeregt. Und das ist vielleicht auch die erste gute Nachricht, auch Vollprofis sind aufgeregt, also macht euch nichts draus. Und
ist das ein Gefühl, was du genießt? Oder
nee, gar nicht, nee? Ich hasse das, ich finde es ganz schlimm. Auch übrigens, wenn man mich nach den schönsten Momenten so in den letzten Jahren fragt, das waren nie die Momente, in denen ich auf der Bühne stand, auch nicht in der Längstes Arena. Warum? Weil das einfach nur Druck ist. Ey, da gucken 15.000 Menschen zu, das macht doch keinen Spaß, also mal ehrlich. Also das ist eine wahnsinnige Drucksituation und man muss abliefern. So, ich gehe natürlich nicht darunter und habe irgendwie einen Scheiß delivered und deswegen, weil ich abliefern muss, weil ich performen will, ist einfach nur eine Drucksituation. Das ist nicht toll. So, danach bin ich auch nicht fröhlich, sondern erleichtert, dass ich es gut gemacht habe. Irgendwie, oh Gott sei Dank hat alles geklappt. So ist das. Und insofern auch das, ich glaube, nicht jeder muss dahin, weil wenn, also ich als, ich sage mal jetzt Profi und jemand, der grundsätzlich es aber gerne macht, das als Druck empfindet und nicht als schöne Erfahrung, Leute, die grundsätzlich ein Problem damit haben, hey, lasst, also nicht jeder muss das machen, nicht jeder muss solche Bühnen bespielen und das ist auch okay, weil das auch für andere vielleicht wirklich eine Höllenqual noch zusätzlich ist. Und ja, zweitens, ich bin selber so aufgeregt und was, ich glaube aber, was am Ende des Tages der Schlüssel ist, ist die Routine. Ich gehe dann, also ja, hinter der Bühne bin ich aufgeregt. In dem Moment, wo ich rausgehe, ist bei mir wie ein Schalter um. Ich bin dann wirklich, ich bin wie in einer Rolle und ich kann die Show, ich habe das einfach so oft gemacht, dass ich es kann. Ich weiß genau, an welcher Stelle ich welche Witz mache. Ich weiß genau, wie ich mit dem Publikum spiele und bin mittlerweile in der Situation, dass ich auf der Bühne sogar nachdenken kann. Also, ne, und das ist, dann
Schritt
weißt
zur
du,
Seite genau, gehen und sich selber beobachten.
Genau, und dann Flow. Weißt du, dass du ein Profi bist, wenn du auf einer Bühne vor 10.000 Leuten stehst und du kennst deine Show so auswendig.
Die nächste Gestik schon vorhersehen.
Du kannst, weißt schon irgendwie, wenn du jetzt gleich irgendwie eine Interaktion machst, du siehst da vorne schon den Typen im weißen T-Shirt und ich überlege da noch so, während ich rede, so nehme ich den im schwarzen oder im weißen T-Shirt jetzt gleich und kann wirklich planen, was ich mache. Ich kann, wenn ich hinten sehe, da tuscheln die, weiß ich, an welcher Stelle ich was sagen kann. Und
so ein bisschen wie Zeitlupe dann,
genau,
ja, man kann reinzoomen in den Moment.
Und das ist so ein geiles Gefühl, weil am Anfang, und ich glaube, das kennt jeder, wahrscheinlich im besten Fall noch aus der Schule, sind die Situationen, wo du eben nicht in dieser, ich sag mal, Hoheit und Machtposition bist, so reagieren zu können, sondern wo du da hochgehst und wie gesagt, Schulzeit oder auch, ich erinnere mich an einen Klavierauftritt, den ich mal hatte in der Schulzeit, ich bin da hochgegangen, ich weiß nicht, was ich auf der Bühne gemacht habe und ich bin mit Blackout wieder runtergegangen.
Ja.
Filmriss, wie besoffen, also wirklich, man kann es nicht anders sagen, Chris, mit Filmriss wieder runter, ich war wirklich so, habe ich gespielt, habe ich was gesagt, ich wusste es nicht mehr. Und das Einzige, was das verändert, diesen Filmriss und diese Panik nicht zu haben, sondern wirklich Herr der Lage zu sein, ist Übung. Übung, Übung, Übung. Und es einfach so oft, wie es geht, machen. Und ich meine, im Studium habe ich angefangen, da stand ich die ersten Male vor der Kamera für so einen Mini-Sender, Stugi TV hieß der, so ein Online-Sender. Hat kein Mensch geguckt, aber hey, ich habe da jede Woche trainiert, vor der Kamera zu stehen. Ich habe das jetzt so oft gemacht, dass ich es einfach kann. Und das ist das Einzige. Und ich wette, jeder, wenn er es so oft gemacht hat wie wir beide, dann kann es jeder. Und da ist nichts, da gibt es auch nicht... Vielleicht hilft die ein oder andere Atemübung oder der ein oder andere Trick. Ja, vielleicht hilft es. Aber zum Profi macht dich nur die Übung.
Mir fallen zwei Dinge dazu ein. Erstens, auch ich hatte extreme Angst, vor Menschen zu sprechen im Studium.
Ja.
Ich habe mich dann als Tutor angemeldet. Da war ich gezwungen, jeden Montagnachmittag Makroökonomie zu lehren. Und ich war wirklich nervös, aber es wurde von Woche zu Woche zu Woche zu Woche besser. Das ist das eine. Und das Zweite, woran ich hier denken muss, gibt ein wunderschönes Interview mit Pink, der Sängerin. Mhm. Die wurde von einem Reporter gefragt, sind Sie eigentlich noch nervös vor einem Konzert? Und sie guckt ihn wirklich so ein bisschen verdutzt an und sagte... Ja, natürlich. Es wäre doch schlimm, wenn ich es nicht mehr wäre.
Ja.
Und sie hat es ausgeführt, sie kann nicht mehr mit der Emotion, der Leidenschaft. Die Menschen zahlen viel Geld, um sie in ihrer besten Version zu sehen. Und was viele Menschen verwechseln, diese Nervosität, die schwitzigen Hände, die roten Bäckchen und sowas mit etwas, was sie runterregulieren möchten.
Nee.
Wurde einem auch beigebracht, dass man ja nicht nervös sein soll. Die Menschen nehmen Baldrian, um weniger nervös zu sein. Aber was passiert? Der Körper bereitet sich auf Peak-Performance vor.
Genau.
Er schüttet Adrenalin aus, damit man eben diese Bühne mit Energie füllen kann.
Ja.
Also ich kann den Menschen nur raten, gewöhnt euch an diese Sensations, an dieses Empfinden und probiert es nicht künstlich runterzuregulieren, weil das ist du bist in einem Fight-or-Flight-Mode in dem Moment und dein Körper tut nur das, wofür er gebaut wurde.
Genau. Und ich meine, es gibt dann im Einzelfall so Sachen, und da gehöre ich übrigens auch dazu. Ich habe oft auch jetzt noch, wenn das ne, entsprechend Aufregung dann kommt, bekomme ich rote Flecken zum Beispiel. So ganz einfach, ein ganz einfacher Trick, zieh einen Rollkragenpulli an. Mhm. Also weißt du, es gibt einfach Sachen, die kann man lösen. So, du wirst rot, doppelte Schicht Make-up, kein Problem. Zumindest für die Frauen. Ha, da haben wir einen großen Vorteil. So, ne?
Und auch ansprechen.
Ja.
Also mit dem Publikum. Teilen.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du den Film 8 Mile gesehen hast mit Eminem. Da hat er ganz am Anfang sofort die Dinge, wofür er kritisiert wurde, in seinen Rap eingebaut und damit entspannt sich's. Wenn du sagst, hey, ich bin gerade echt nervös, weil sowas kann man ja auch teilen, es macht dich menschlich. Natürlich nicht, wenn du die Bits und Brezels moderierst, aber es gibt gerade im Anfangsstadium gibt's Möglichkeiten, sich entsprechend runter zu regulieren.
Und vielleicht, Chris, um dieses jetzt sagen oder denken vielleicht Leute, ja, die hier zuhören, ja, okay, wo soll ich das denn üben? Ich habe ja, ne, so, wie soll ich denn die Routine kriegen, Celine? Und hey, jeder kann zu Hause am Tisch abends sagen, hey, ich würde gerne mal 5 Minuten über etwas referieren. Glaub mir, wenn man das nicht regelmäßig macht, da habt ihr Muffensausen zu Hause. Mhm. So, und das meine ich, es muss nicht vor einer Kamera sein oder so, aber auch bei Freunden, bei Familie, sich immer wieder zu exposen. So, wenn der, ich weiß nicht, der Papa 80 wird zu sagen, ich mache die Rede zum Geburtstag, und das ist ein extremer Druck, aber ey, genau in die Situation müsst ihr euch bringen, und sei es nur am Abendbrottisch, eine kurze Ansprache mal für die Familie zu machen, da kriegt man auch schon Schiss, ja, wenn man das nicht regelmäßig macht.
Absolut. Gerade in Familienfeiern ist, glaube ich, der Druck noch höher. Als
ja,
vor
genau.
Fremden. Ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen, und ich glaube, wir sollten auf jeden Fall ein Follow-up machen, wenn du bei deinem Treiber schon ein bisschen weiter bist. Interessiert mich sehr. Ich möchte ein Thema noch behandeln mit dir, weil es auch viel diskutiert wird, und das ist Erfolg.
Mhm.
Erfolg hat ja die verschiedensten Definitionen für verschiedene Menschen. Das kann familiär sein, das kann finanziell sein, das kann sozial sein. Wie definierst du für dich Erfolg? Und die zweite Frage ist auf einer Skala von 1 bis 10, wobei die 7 nicht erlaubt ist. Wie erfolgreich fühlst du dich im Moment? Und es muss jetzt nicht der perfekte Pitch kommen, sondern lass uns an die Gedanken teilhaben, was dir da in den Kopf kommt.
Also ich glaube, also ja, vor 5 Jahren hätte ich gesagt, ein Erfolg ist nur, wenn man ein Unicorn gegründet hatte. Und
Unicorn ist eine Firma, die über 1 Milliarde Bewertung hat, für die nicht so in der Startup-Szene sind.
Genau, und wenn
sind.
Man die dann im zweiten Schritt auch noch an die Börse gebracht hat und in Frankfurt die Glocke läuten darf.
Mhm.
So, das ist die einzige Definition von Erfolg, die ich irgendwie vor 5 Jahren noch hatte. So, jetzt bin ich da noch nicht, ja. Bin ich jetzt nicht erfolgreich? Nee, auf keinen Fall. Und mittlerweile würde ich auch Erfolg in dem Sinne anders definieren, weil, ne, auch wenn ich anfangs, das habe ich vorhin erzählt, die Schwierigkeiten hatte, das zu akzeptieren, dass aus meiner Agentur vermutlich niemals ein Unicorn werden wird, das ist Fakt. Ja, das ist Gesetz.
Mhm.
Bin ich trotzdem erfolgreich, weil ich erfüllt bin. Und ich glaube, das ist die Übersetzung von Erfolg am Ende des Tages. Und ich glaube schon, dass die im Einzelnen schon auch mit schon in einer gewissen Weise mit KPIs zu tun hat. Also auch wenn es jetzt vielleicht nicht die Milliardenumsätze sind, gibt es aber schon auch KPIs, an denen ich Erfolg irgendwie für mich Jahr für Jahr auch quantifiziere. Und wenn ich da immer dran zurückbleiben würde, also dann wäre ich auch unzufrieden. Also insofern, man kann das nicht so sagen, so, ja, hauptsächlich zufrieden und glücklich, und ich lebe dann im Notfall irgendwo, I don't know, in the shit am Strand, und hauptsächlich bin mit meiner Familie. Da glaube ich auch nicht so ganz dran. Also ich glaube, ich werde mich niemals so ganz davon freimachen, weil das mein Ehrgeiz gar nicht zulässt. Also irgendwo denke und handle ich auch am Ende irgendwie zahlenbasiert und will irgendwie die nächste Stage und das nächste Level erreichen. Aber für mich ist es jetzt total zufriedenstellendes, und ich bin total glücklich, dass in diesem Unternehmen, wie ich es jetzt eben gegründet habe und wie es jetzt da ist, also das zu sehen, macht mich jetzt dann doch irgendwie stolz. Und ich finde irgendwie, wir sind erfolgreich, wir als Team, und auch ich bin irgendwie erfolgreich als Gründerin, und das ist jetzt nicht das Unicorn, sondern was anderes. Und da kam jetzt irgendwie eine Akzeptanz und damit auch irgendwie ein Stolz und eine Freude, und trotzdem gibt es weiterhin Ziele, die ich erreichen möchte. Und wenn ich die niemals erreichen würde, dann wäre ich vielleicht auch unzufrieden. Ja,
mhm.
Also erfolgreich unzufrieden und erfolgreich auch messbar erfolgreich. Schon, ja. Erfolg ist auch messbar, auf jeden Fall. Also nur zufrieden reicht nicht, finde ich.
Und vor allem fühlbar.
Ja. Oh, da kann ich dir aber tatsächlich noch was erzählen. Mhm. Was für mich ein Riesenschlüssel war, weil letztes Jahr, also Ende 2023, habe ich mir meine Ziele gesetzt für 2024 und also Quartalsziele und Jahresziele. Und ich habe meine Ziele in 2023 teilweise erreicht, wahrscheinlich auch zu größten Teilen, aber ich war überhaupt nicht zufrieden. Also 2023 war für mich persönlich richtiger Downer. Also das war vielleicht das uninspirierendste und unschönste Jahr seit Gründung, also seit 2018, wo ich mich dann, oder 2019, als ich mich selbstständig gemacht habe. Und mir ist jetzt klar geworden, warum. Das konnte ich erst im Nachhinein nachvollziehen. Ich habe mir zum ersten Mal in 2023, sorry, so weit sind wir noch nicht, nur Zahlenziele gesetzt. Mhm. Nur so und so viel Umsatz, so und so viele Mitarbeiter, so und so viele Follower, nur Zahlenziele. Und ich habe darauf das ganze Jahr hingearbeitet und auch das ein oder andere Ziel geknackt. Aber ich war so unzufrieden. 2023 war so richtig, was für ein Scheißjahr. Wirklich, für mich, Chris, war 2023 bisher das beschissenste Jahr. Und mir ist dann witzigerweise durch einen Podcast mit Shireen David klar geworden, dass ich mir die falschen Ziele gesetzt habe. Ich habe nämlich keine Vision und Bilder gehabt, wie ich es alle Jahre zuvor hatte und wie ich geträumt habe und irgendwie auf diese Träume hingearbeitet habe, sondern ich hatte nur Zahlen. Und sorry, Zahlen sind so uninspirierend.
Rational, oh, Excel,
ja,
uncool.
Das ist so uninspirierend. Und sie hat erzählt, also sie wurde gar nicht nach Zielen gefragt, aber sie hat irgendwie erzählt, dass sie gerne mal so eine Markenkooperation machen würde, wo sie irgendwie aus dem Flugzeug steigt für irgendeine Haarmarke und ihre Haare fliegen so im Wind und hat es so beschrieben. Und in dem Moment ist bei mir so richtig, ich habe so den Podcast gestoppt, habe so meine Ziele rausgeholt und war so, oh mein Gott, wo sind denn meine Träume hin? Hier sind nur Zahlen. Das ist ja furchtbar. Und das ist mir so klar geworden. Also das ist jetzt, geht jetzt weit weg von diesem Begriff Erfolg, aber ich glaube, Erfolge sind nur dann schön, wenn die irgendwie, wenn das Visionen sind und wenn das Träume sind und wenn man die dann erreicht, dann ist es irgendwie erfüllend. Aber wenn es Zahlen sind, ist es richtig uninspiring. Und deswegen für dieses Jahr habe ich mir tatsächlich eher so inhaltliche Ziele gesetzt. Also eben diese COO-Suche. Ich möchte einen richtig coolen COO an meiner Seite finden, der das Team liebt und wo das Team diesen COO liebt und das ist richtig cool ist. Und ich habe diese Bilder im Kopf, wie zum ersten Mal nicht ich auf der Workation die Ansprache macht, sondern der COO und wie alle da sitzen und gebannt zuhören. Und das ist ein Bild, ja, und darauf arbeite ich hin. Und so habe ich mir viele neue Bilder für dieses Jahr gemalt im Kopf und die aufgeschrieben. Und keine Zahlenziele, keine einzige.
Mhm. Macht hochgradig Sinn, wenn man das menschliche Gehirn versteht und trotzdem verrückt, warum unsere Welt so zahlengesteuert ist. Natürlich, wenn man andere Menschen managen muss, man kann nicht nur über Gefühle steuern, ist auch klar, aber du hast dich ja selber in der Hand und deshalb macht hochgradig Sinn, wie du jetzt dieses Jahr angegangen bist. Ich möchte noch, ich habe ganz viele Community-Fragen bekommen und eine von Fabian. Ja. Fabian, den kennst du vielleicht nicht, kenn ihn gut, auch ein Serienunternehmer, hat auch viele Ups und Downs gehabt und seine Frage an dich ist, wie achtet man darauf, dass man von der Energie und durch den Hype und hohe Nachfrage nicht abhängig wird? Weil auch das kann ja ein Erfolgsgefühl werden, wenn man die nächste Bühne will und von den ganzen Likes und so süchtig wird. Also wie schützt du dich davor, dass dich das nicht in einen Sog zieht und du darüber deinen Selbstwert, deinen Erfolg abhängig machst?
Ich glaube, ich bin da ein Stück weit von abhängig.
Okay.
Also jetzt gerade die letzten 3 Wochen, also vor allen Dingen von dieser LinkedIn-Performance, ja, weil das ja auch irgendwie, nicht weil es nur für mich wichtig ist, sondern auch, weil es für unser Unternehmen wichtig ist. Also warum buchen die Leute das bei uns und nicht bei einem von den vielen anderen Marktbegleitern? Mhm. Weil wir nachweislich zeigen können, wir haben meinen Account aufgebaut, wir betreuen einen Account von Julia Bösch und anderen, die auch in dieser großen Größenordnung 40, 50, 100.000 Follower haben. So, das sind die Stars, die wir irgendwie betreuen und aufgebaut haben. Und wenn mein Account jetzt einbricht und irgendwie nicht mehr relevant ist, dann wäre das für mein Unternehmen ein echtes Problem.
So, also, Aushängeschild wackelt.
Exakt, das Aushängeschild wackelt. Und das darf nicht die einzige Referenz sein, das ist klar. Und wie gesagt, da sind wir, glaube ich, auch schon ein Stück weit von weggekommen. Nichtsdestotrotz also ist das für mich deswegen wichtig und insofern spüre ich da auch eine Abhängigkeit dahin. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, die letzten 3 Wochen liefen meine Postings so, geht so, also im Schnitt erreiche ich da schon mit so einem Post immer so 150.000 Menschen und die sind die letzten Wochen jetzt oder die letzten 3 Wochen immer mal so eher nur so an die 100.000er-Grenze geschwappt und dann bin ich unruhig. Also dann bin ich auch ein Stück weit, also wirklich frustriert und unzufrieden. Und deswegen würde ich sagen, ich bin da ein Stück weit von abhängig und ich finde das auch nicht gut. Aber ich habe mir dieses Geschäftsmodell ausgesucht. Also, und wenn man das ernst nimmt, kann man sich da auch nicht ganz von lösen. Also man kann nicht sagen, es ist mir scheißegal, weil das ist mein Business. Natürlich ist mir das nicht scheißegal. Ja, und ich glaube, man muss aufpassen, dass man da nicht verrückt wird und dass das nicht krank wird. Ja, da gebe ich irgendwie mir Mühe, dass das so ist. Und glaube, ich habe ein ganz gutes Freundesnetzwerk so als Sounding Board, die mich schnell reflektieren und wo ich einen guten Spiegel vorgehalten bekomme. Bisher ist es, glaube ich, okay alles, aber ja, ich hoffe, dass es niemals gibt.
Ich kenne diesen Treiber auch, gerade TikTok oder LinkedIn oder auch dieser Podcast ist ja alles so schön messbar und natürlich will man sein Baby wachsen sehen.
Ja.
Und was mir, ich bin hochgradig anfällig, um handysüchtig zu sein. Alles, was Dopamin auslöst, ist bei mir an der richtigen Adresse. Und was mir hilft, ich nenne das Intermittent Phone Fasting. Ich definiere mir einfach feste Zeitslots, wo das Handy an einem ganz anderen Ort ist, meistens im Keller. Also am besten funktioniere ich, wenn ich abends um 18 Uhr mein Handy in den Keller sperre und am nächsten Tag um 12 wieder rausholen. Dann habe ich 16 Stunden Focus-Time, wo ich mich eben nicht von KPIs und Co. stören lasse. Es gelingt mir nicht immer, aber das ist die ruhigste und geilste Zeit, die ich mir gönnen kann.
Und trotzdem, Chris, aber in der Zeit, wo du es dann hast, bist du ja darauf getrimmt und beobachtest das und willst, dass es wächst. Genau. Und ich auch. Und ich bin tatsächlich gut. Und vielleicht ist das auch was, was man zu wenig über mich weiß. Ich bin super gut in diesen Pausen. Also ich werde oft gefragt, so, ja, wenn du im Urlaub bist, so, du guckst aber, liest doch bestimmt trotzdem die E-Mails mit. Nee. Also sorry, dann kennt ihr mich nicht richtig. Im Gegenteil. Also ich sperre mein Handy im Urlaub weg, beziehungsweise halt vor allen Dingen die Apps, also Outlook, LinkedIn. Kein Mal habe ich das aufgemacht. So im ersten Mal, als ich, also die erste Mal in Urlaub gegangen bin, habe ich wirklich die Apps sogar von meinem Homescreen gelöscht, also die Apps vom Handy gelöscht, um dieser Gefahr nicht ausgesetzt zu sein. Ich habe jetzt mittlerweile in den letzten 1,5 Jahren gemerkt, ich brauche die gar nicht löschen. Das hatte ich nur als Vorsichtsmaßnahme gemacht, aber ich habe es nicht gebraucht, weil ich habe sie nicht geöffnet, weil es ist für mich ein Job. Okay, also ich bin da nicht, wenn das nicht mein Job wäre. Also nicht immer zumindest. Und mir macht mein Job Spaß und ich habe ja angefangen, weil es mir Spaß macht, aber es ist schon auch ein Job. Und genauso im Feierabend oder wenn ich mit meinen Freunden essen bin oder mit meinem Freund was mache, das rechnen sie mir alle hoch an. Die sagen immer, du bist immer im Hier und Jetzt. Und du bist nicht abgelenkt, du bist immer 100% da. Und ich glaube, das ist super wichtig und das halte ich sehr hoch.
Mhm. Cool, sehr, sehr cool. Ich habe noch zwei Fragen an dich, Celine. Die eine ist, ich glaube, dir wurde fast schon jede Frage zum Thema LinkedIn gestellt. Wenn du jetzt mal den Spieß umdrehen kannst und sagst, welche Frage würdest du gerne mal beantworten über LinkedIn, die dir aber leider noch nie gestellt wurde? Hast du da irgendwas im Kopf?
Oh, ich glaube, mir wurde echt jede Frage gestellt. Nee, spontan fällt mir nichts ein. Gibt es noch irgendwas, was du wissen willst? Also du bist ja auch ein Profi.
Ja, ich will ganz viel wissen.
Wir reden ja hier unter Profis.
Genau, aber das machen wir, wenn das Mikro aus ist.
Okay.
Dann meine letzte Frage, Celine. Wenn du jetzt nochmal auf das Auf und Ab deines Lebens bis hierhin guckst, was ist daraus deine allerwichtigste Erkenntnis?
Ich denke, die wichtigste Erkenntnis ist, dass jeder in sich drin spürt, was das Richtige ist. Und ich glaube, das kann einem keiner sagen. Also ich habe oft genug für bestimmte Entscheidungen, die ich als besonders groß und wichtig erachtet habe, mir Berater, Coaches an Bord geholt, natürlich meine Freunde und Familie gefragt. Und ja, wenn du 10 Leute fragst, kriegst du 10 Meinungen. Und auch wenn du aber nur 2 fragst, die ganz sicher mehr Ahnung haben in dem Bereich wie du, kriegst du 2 Meinungen, die aber vielleicht nicht dein Bauchgefühl bestätigen. Und ich habe gelernt, dass am Ende kann ich dann diesen Expertenrat befolgen, aber es wird sich immer falsch anfühlen, selbst wenn es rein rational vielleicht der richtige Weg ist. Aber das zählt alles nicht und das ist alles egal. Es muss sich nur für einen selbst richtig anfühlen. Und für mich nochmal mehr in den letzten Jahren ist immer dieses Thema Bauchgefühl und Bauchgefühlsentscheidung sind für mich das Größte und das Allerwichtigste, sich einfach so sehr auf sich selbst zu vertrauen und da kann einem niemand bei helfen. Ich glaube, da muss man richtig arg in sich hineinspüren und es fühlen. Und eine Gedankenstütze, wenn man sich unsicher ist, ist für mich persönlich immer, dass ich mir vorstelle, wenn ich jetzt Option A und Option B auf dem Tisch habe und ich stelle mir vor, ich wache morgen auf und jemand anders hat für mich entschieden, es ist jetzt B. dann versuche ich mich da so reinzuversetzen. So, ich stehe jetzt auf, ne? Ganz ehrlich, legt euch mal aufs Sofa und macht mal die Decke zurück und tut wirklich so physisch, als ob ihr aufsteht. Mhm. Und dann werdet ihr spüren, ob B das Richtige ist oder nicht. Und zwar sofort. Und das hilft in so einer Situation, das wirklich mal zu spielen, als wäre es real. Und dann merkt man, was das Richtige ist. Und wirklich scheiß auf alles, was andere sagen, sondern ihr müsst in euch fühlen, dass es richtig ist.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Zwei Kommentare noch dazu. Das, was du sagst mit Aufstehen. Mein Trick ist immer eine Münze werfen, wenn man es nicht weiß. Und man wird hoffen, dass entweder Kopf oder Zahl kommt. Das, was man hofft, das ist das, was die Intuition einem sagt. Und das Zweite, genau, als du gesagt hast, Bauchgefühl. Das ist natürlich ein Riesenluxus, den man als Unternehmer, Unternehmerin hat. Denn man muss sich eben nicht einem Chef rechtfertigen und alles rationalisieren etc. Das empfinde ich auch in meinem Job. Diese Freiheit zu haben, das Bauchgefühl auch ausleben zu dürfen, ist vielleicht eins der größten Privilegien, was Menschen wie wir haben dürfen. Celine, vielen, vielen Dank. Ich bin sehr, sehr inspiriert. Ich glaube, es wird vielen Menschen, die das hier hören oder gehört haben, auch so gehen. Ich werde deinen Weg weiterhin verfolgen. Hab großen Spaß daran und freue mich, wenn du mal wieder vorbeischaust.
Ich danke dir, Chris. Hat richtig Spaß gemacht.
Wunderbar.